Mein Ding ist ja immer noch, ich will ja immer noch, wenn ich so eine Show mache, ich finde ja nichts langweiliger als so eine Comedy-Show, die sozusagen einfach so an dir vorbeizieht.
Ja.
Also das war jetzt irgendwie witzig und das war's. Essentiell wichtig ist, dass man, und das zwar ohne, dass man sozusagen moralischen Zeigefinger macht, dass man es irgendwie schafft, so ein Publikum, das man da hat, das sich darauf einigt, heute Abend Spaß mit dir zu haben, dass man denen, sagen wir mal, so zwei, drei Perspektiven gibt, die sie vielleicht vorher noch nicht hatten. Also so Fenster aufmachen, nenne ich das immer, und durchgucken.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Lieber so unter als übersteuern, wie beim Auto.
Richtig. Ja, ja. Alles klar, du bist guter Laune, merke ich direkt.
Natürlich, ja, natürlich.
Wollen wir anfangen?
Sehr gerne, ich dachte, wir laufen schon.
Ja, jetzt jetzt hast du schon die ganze Zeit performt und ich Drecksau habe jetzt erst...
Ich performe ja sowieso immer hier. Zwei junge Männer bei 30 Grad oder wie machen wir es heute? Heißeste Tag des Jahres bis jetzt in Berlin,
bisher,
ne?
Bisher, ja.
Schwitzig witzig und mit Ingmar und Erik.
Schwitzig, witzig, ja, so sieht's aus.
Comedy-Podcast.
Du kannst mir doch bestimmt ganz viel so übers Podcast beibringen. Ich muss doch bestimmt hier so ganz viel so abonnieren schreibt eine schöne Rezi oder so.
Also ich komme ursprünglich ja vom Radio, so, also ich, aber auch mit, also tatsächlich nur mit Sprechleidenschaft und wenig Musikleidenschaft. Und Podcast habe ich technisch auch überhaupt gar keine Ahnung, aber habe ich natürlich als Medium relativ schnell für mich begriffen, weil Menschen mir eine Stunde lang zuhören. Das ist natürlich für mich als jemand...
Das warst du gar nicht gewohnt.
Ja, das war ich sozusagen als alter Privatradiomensch, der ich ja mal war, gar nicht gewohnt, weil es da ja mal hieß, nicht länger als 1,30 irgendwann.
Ah ja, ja. Und welcher Sender? Drop the names.
Ja, ich habe ja viele gemacht. Also meine jetzt etwas Grundwehrausbildung gesagt, das ist ja... Also mein Grundwehrdienst habe ich damals noch in Berlin bei Kiss FM gemacht.
Das könnte schon mal sein.
Wollte gerade sagen, das war sogar zu diesem Zeitpunkt ein kreativer Schmelztiegel, zwar ohne Geld, aber ein kreativer Schmelztiegel. Wir hatten Leute als Praktikanten, die hatten als Alternative eine Möglichkeit, bei MTV ein Praktikum zu machen und haben das sausen lassen, damit sie bei uns in diesem crazy Sender arbeiten können.
Ja, Kiss FM war auf jeden Fall so einer der cooleren, szenigeren Sender. Da hatte man sich gar nicht, also das war tatsächlich relativ cool. Ich habe zwischenzeitlich bei Star FM mal gearbeitet.
Ja, das kenne ich auch noch.
Das war auch ein Käfig voller Narren,
könnte man sagen. Und das Schöne beim Privatradio, also bei allen negativen Aspekten, die das auch hat, ist aber...
Alle sind bekloppt.
Alle sind bekloppt und man kann erstmal wirklich alles machen. Also man lernt das Handwerk komplett, weil man auch alles selber machen muss. Später habe ich dann ja relativ viel öffentlich-rechtliches Radio gemacht. War dann noch, oder bei Fritz mache ich immer noch eine Sendung jede Woche, aber ist ja nur ein Talkformat. Aber reguläre Sendungen habe ich bei Fritz gemacht, bei UFM, bei 1 Live.
Ja.
Und das ist natürlich ein anderer Aufschlag, weil da hast du halt für alles einen Redakteur.
Ja, ja, so. Natürlich. Das ist sowieso. Und der Redakteur hat meistens noch einen Assistenten.
Und der hat noch einen Assistenten, genau.
Genau, ja, ja. Das ist ganz wichtig.
Und
man hat Wortchefs und so und muss Hörer-E-Mails beantworten.
Und nicht nur das.
Und man darf sie nicht mehr beleidigen.
Man kommt in so Meetings, wo es dann heißt, Ingmar, du hast um 10.37 Uhr eine Hupe benutzt. Versteht das der Hörer?
Ja, ja.
Und ich denke so, Hupe ist bekannt.
Ja.
Ja, und dann muss ich mir sagen lassen, dass ich bitte diesen ironischen Ton im Meeting unterlassen soll. Aber also so Gespräche haben mich natürlich am Ende auch dazu gebracht, dass ich das alles hinter mir gelassen habe.
Und trotzdem immer noch bei Radio Fritz.
Ja, wobei das ist ja, also das ist wirklich das letzte Überbleibsel und auch nur, weil ich dieses Format so liebe, weil das so eine Art Domian in Funky ist.
Ja.
Dieser Blue Moon, den ich da mache.
Bist du eigentlich, wird das bei dir dann auch, ist das auch die Schiene, die auch im Fernsehen ausgestrahlt wird? Teilweise wird der Blue Moon ja jetzt auch im Fernsehen gesendet.
Der wird im Fernsehen gestrahlt, das war tatsächlich ursprünglich meine Idee.
Ah.
Und als ich noch mit dem RBB in Liebschaft war, muss ich mal sagen, ich habe ja da mal eine Late-Night-Show gemacht.
Ja, das passiert den Besten.
Genau.
Mit dem RBB in Liebschaft zu sein.
Abendshow, da schwörte diese Idee schon rum, dass auch dieses Talk-Format, Radio-Format, habe ich denen irgendwann mal gesteckt, warum macht ihr das eigentlich nicht im Fernsehen? Da hieß es noch, nein, das ist Radio, da können wir hier in unserem großen Sender nichts mit anfangen. Jetzt haben sie festgestellt, man kann damit 2 Stunden Sendestrecke füllen, die normalerweise 50.000 Euro kosten würden.
Ja.
Und machen es. aber die Schiene mache ich nicht. Ich mache einen Tag später und kann das dafür auf meinem eigenen YouTube-Kanal streamen, was für mich ja lohnenswerter ist, als im RBB stattfinden.
Natürlich, das auf jeden
no
Fall.
No offense.
Ich könnte jetzt, wenn ich da nicht, wenn ich nicht mehr da arbeiten würde, würde ich sagen, ja, es gibt vieles, was lohnenswerter ist.
Also ja, man muss schon, also das können wir an der Stelle mal sagen, man muss schon Idealist sein für den RBB.
Ja, ja,
also
ja.
Deswegen kann man diesen Leuten, die da jetzt hingehen oder jetzt noch da arbeiten, kann man ja viel unterstellen, aber sozusagen mangelnden Idealismus kann man denen nicht unterstellen.
Geldgeilheit auch nicht.
Geldgeilheit auch nicht. Nee. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass man, also es ist ja ein sehr hierarchisches System. Aber auf unteren Ebenen, in Anführungszeichen, findet man ja durchaus sehr viele kreative Menschen mit vielen tollen Ideen. Das Problem ist halt, dass die oben nie ankommen.
Habe ich schon gesagt, wer du bist eigentlich?
Noch nicht. Nein, aber das wirst du jetzt nachholen.
Hier ist die gute Gesellschaft. Mein Name ist Ben-Dirk Scholz. Mir gegenüber sitzt Ingmar Stadelmann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's?
Sehr, sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Du hast Kaffee, du hast Wasser.
Richtig.
Ich habe dich hier wie so eine Mutter, habe ich dich umsorgt.
Richtig.
Und du kamst rein und das Erste, was du gesagt hast, hast du eine Cola.
Ja, Dankeschön. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen Gefühl, ich bräuchte ein bisschen Zucker, aber ich bin schon wieder wach. Also es geht wieder. Ich hatte Kaffee und so. Ich komme nicht vom Coaching.
Ah, du kommst vom Coaching und danach gehst du zum Sport.
Richtig.
Und dann hast du abends, was hast du da?
Heute Abend habe ich, glaube ich, nur Grillen und vielleicht noch Plötzensee.
Grillen und Plötzensee.
Also das Strandbad, nicht der Knast.
Ah ja. wer weiß, wie die Nacht weitergeht. Ja,
genau.
Das kann alles also passieren.
Plötzensee Strandbad kann ich sehr empfehlen mittlerweile.
Ja, das ist toll.
Das ist sehr, sehr schön geworden.
Aber es ist so teuer.
Geld, weiß ich nicht. Habe ich nicht darauf geachtet. Was ist daran so teuer?
Also ich habe da jetzt hier das letzte Mal, da musste ich 14 Euro Eintritt bezahlen. Das fand ich ein bisschen viel für so Strandbad.
Echt, ja? 14 Euro?
Nee, das vielleicht habe ich mich auch über den Tisch ziehen lassen. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das weiß ich nicht
mehr. Das passiert Leuten, die beim RBB arbeiten, öfter.
Kann vorkommen, ja. Das kann vorkommen, ja. Also das steht heute noch an. Ansonsten ist heute entspannt. Morgen habe ich Dreh. Und abends Sendung und Donnerstag aber wieder entspannt. Also entspannt durch den Sommer.
Man merkt, dass du echt so in diesem Modus bist, ne? Dass du das sehr gut einschalten kannst und ausschalten kannst. Das ist echt gelernt.
Welche Performance?
Ja, ja.
Ich habe ja heute, ich war ja beim Coach heute, deswegen bin ich heute auch besonders gut drauf, was das angeht.
Was ist das für ein Coach?
Ein Coach, der, also das ist keine Psychotherapie so, sondern da geht's mehr darum, eigentlich führt man eine Stunde ein Gespräch mit sich selber und am Ende sagt er, ist doch eine gute Erkenntnis. Und dann denke ich, ja, hat er recht. So, aber ohne ihn hätte ich dieses Gespräch halt nicht geführt. Also heute habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich einen Analytiker in mir habe und einen Empathen. Und der Analytiker ist sozusagen das Handwerk, was ich brauche, um auf der Bühne zu performen, um alles Mögliche, auch emotionale Dinge in klein-klein zu zerlegen und daraus irgendwas Satirisches zu ziehen und daraus Gags zu machen oder das so einzufliegen, dass man das unterhaltsam findet oder dass man das überhaupt versteht, was das Thema ist. Und dass der so in einer Selbstverständlichkeit in mir angelegt ist, weil ich das halt schon so lange mache. Und der Empath, der manchmal ein bisschen verschüttet geht. Und den brauche ich aber sozusagen im sozialen Umfeld.
Bricht der Empath manchmal in Situationen auch raus, wenn du zum Beispiel auf der Bühne bist und Crowdwork machst?
Deswegen, also das ist der spannende Punkt, weil ich habe ja die aktuelle Show, Bühnenshow, die ich spiele, die besteht aus zwei Hälften und die ist eigentlich nur zur Hälfte eine klassische Stand-Up-Show. Also die erste Hälfte ist eine geschriebene Stunde, ein satirisches Programm mit der Überschrift Kommt ihr klar? Und der zweite Teil, da bin ich eigentlich mehr Moderator, weil ich mir in der Pause von den Leuten eigentlich alles, was sie gerade interessiert oder was sie reden wollen, schicken lasse an Themen über Social Media und dann wieder rausgehe mit so einer riesen Liste auf dem Handy und dann das abarbeite, wirklich abarbeite. So, und die erste Erwartungshaltung der Leute ist natürlich, der kommt jetzt raus und ich schreibe ihm mal Gendern und dann macht er bestimmt 5 Gags dazu und dann geht es weiter. Mache ich aber gar nicht, sondern ich gehe raus und lese Gendern und dann gucke ich, wer das gepostet hat, dann gucke ich auf sein Profil, dann gucke ich mir seine Sachen an, dann frage ich ihn.
Also so ein schönes denunziatorisches Element noch dabei?
Ja, schon, aber auch es hat auch eine aufklärerische Wirkung, weil Leute tatsächlich auch im 2024 sich nicht mal so bewusst sind, was sie da so alles so online stellen und wer das alles sehen kann. Das ist das erste Element und das zweite Element ist, dass die Leute dann irgendwann feststellen, jetzt fragt er mich tatsächlich nach Gendern, jetzt muss ich tatsächlich sagen, warum ich das Thema gemacht habe. So. Und meistens bekommt es dann relativ schnell das, sozusagen, da wird es ein bisschen unruhig im Publikum, weil unterschiedliche Meinungen da sind, ne? Und die moderiere ich dann einfach so durch. So, und dann ist meine Aufgabe eigentlich, die Leute irgendwann wieder so einzufangen, dass wir alle gemeinschaftlich da einen guten Abend haben.
Also dann machst du da praktisch den Jo Schück und dann wird dein Programm zu 13 Fragen.
Ja, Jo Schück habe ich noch, das ist ein schöner Vergleich. Hab ich noch, genau, ja.
Das Grüße. Ist das ist dieses Harald Schmidt, Grüße bitte. Was nie ernst gemeint ist.
Das kann man immer mitnehmen. Im Prinzip ja. Also ich moderiere das mir so durch mit Pointen hinten raus. Aber das Schöne ist, und das ist auch durch Zufall entstanden, das war gar kein Plan oder es hat keinen pädagogischen Ansatz gehabt. Das Schöne ist, dass die Leute halt aus dieser Show dann irgendwie rausgehen und feststellen, ey, da waren hier heute 500 Leute, die waren gar nicht alle meiner Meinung.
Mhm. Ja? Trotzdem haben wir uns nicht verprügelt.
Trotzdem haben wir irgendwie Spaß gehabt, wir haben zusammen gelacht, wir haben darüber geredet und ich habe vielleicht doch noch die ein oder andere Erkenntnis. So, und ich stelle fest, dass das irgendwas gerade trifft, was den Leuten sehr gefällt oder was sie brauchen, sagen wir mal so.
Also ist das so ein Bedürfnis von dir, da auch Ernsthaftigkeit reinzubringen? War das was du für nötig erachtet hast?
Ich weiß gar nicht, ob das Ernsthaftigkeit ist, die da jetzt
waltet. Ja, es ist ja im Grunde genommen so, also es verlässt ja diesen Raum von hier ist jetzt eine geschriebene Performance für euch, die euch unterhalten soll, sondern es ist ja dann auch wirklich eine Einladung zur Selbstreflexion und es ist ja jetzt eben eine nicht zwangsläufig humoristische Auseinandersetzung mit gewissen Themen, sondern auch eine, warum bewegt dich das im Speziellen?
Ja, genau. Dieses Element finde ich spannend in diesem Kontext, weil man natürlich dahin geht, wenn man lachen will und so. Und dann hat man ja schon eine Stunde gelacht. Und jetzt ist man auch bereit, wenn jemand irgendwie einen Gedanken in den Raum wirft, den ich vielleicht noch nicht hatte und so, dass man kurz mal drüber nachdenkt und dann was sagt. Und man stellt fest, alle, die was sagen, werden auch erstmal ausgesprochen, also dürfen aussprechen, werden ernst genommen im Raum.
Das erinnert mich an meine Ethiklehrerin. Ja, wenn ich im Unterricht was gesagt habe, hat sie danach, das hat sie auch nur bei mir gemacht, immer wenn ich irgendwas gesagt habe, Unterricht, hat sie danach zur Klasse gesagt, das lassen wir jetzt mal so stehen. Da dachte ich mir immer so,
also meine Managerin, der das erklärt hat und so, hat die auch gesagt, das klingt ja wahnsinnig pädagogisch, was du da machst. Und dann hat sie sich's angeguckt und gesagt, nee, es ist einfach geil, weil die Leute nicht damit rechnen, dass sie mit anderen Meinungen in dieser Form konfrontiert werden. Und am Ende geht es natürlich darum, dass wir Spaß haben. Also klar kann man ernsten Gedanken äußern und es ist dann manchmal auch ernst. Und man entdeckt auch, und selbst ich entdecke ja dann so Momente, wo ich denke, okay, das nimmst du jetzt mal mit in die nächste Show, dann mache ich das da nochmal und stelle fest, das ist ein Ding. Also wann immer zum Beispiel Lehrer da sind, frage ich jetzt, wie viel Prozent von dem, was ihr den Kindern beibringt, ist Quatsch oder überflüssig? Mhm. Und es sagt jeder 50%. Und dann muss man sehen, was im Raum los ist. So.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist man denn beruflich lustig?
Wie ist man beruflich Maler? Wie ist man beruflich Geiger? Wie ist man beruflich Sänger? Ich glaube, ich weiß nicht, das ist ja, das müsste ich dieses schlimmste, allerschlimmsten Dinge sagen, es ist Berufung. Weißt du?
So, also. Wie erkennt man diese Berufung? Es gibt ja Leute, die, also zum Beispiel Jakob Augstein meinte so, er war jahrelang Journalist und dann stellt er
fest. Achso, ich dachte, lustig.
Stimmt, Jakob Augstein ist plötzlich aufgefallen, scheiße, ich wollte die Welt verbessern und bin doch nur lustig.
Ja, Jakobs Krönung. Sehr gut. Ja. Und was hat der festgestellt? Sag's bitte.
Der hat jahrelang sich als Journalisten betrachtet und dann hat er gedacht, Mensch, nein, ich bin eigentlich Schriftsteller.
Das denken ja viele Journalisten mittlerweile. Das ist glaube ich, auch eine Gefahr.
Und es ist ja so, es ist auch andersrum so, dass viele Leute, die eigentlich Schriftsteller werden, wurden dann Journalisten werden.
Ja.
Und dann oft aber Literaturrezensionen schreiben.
Genau, und dann mit Hass.
Genau.
Ja. Also ich hatte das Glück, dass ich relativ früh auf eine Deutschlehrerin getroffen bin, die, wenn ich den Unterricht gestört habe, nicht gesagt hat, du hältst jetzt mal die Fresse oder gehst raus, sondern du brauchst die Theater-AG, komm mal in die Theater-AG. Und dann bin ich in die Theater-AG gekommen und in der Theater-AG war das dann irgendwie alles schon besser. Ich habe halt wahnsinnig viel improvisiert und habe halt einfach trotzdem immer noch Sprüche und Gags gemacht, was sehr witzig und unterhaltsam war damals für die Kiddies wahrscheinlich, aber ich sag mal so, wenn wir die Welle spielen, dann ist es irgendwie, weißt du, ist der falsche Rahmen, wenn einer die Lines ändert zu, ach du meine Nase. Und dann hat sie aber auch nicht gesagt, das ist alles nichts für dich, verpiss dich, sondern die hat zu mir gesagt, das, was du brauchst, ist eine eigene Kabarettgruppe. So, und dann habe ich meine beiden besten Kumpels damals geschnappt und dann haben wir so angefangen, so 30, 45 Minuten Programmen zusammen zu basteln als 16-Jährige. Damals war Wochenshow und Schmidt und so, das war natürlich unsere Helden.
Das ist ja ganz interessant, wo du Wochenshow sagst und das ist ja also Wochenshow, RTL Samstagnacht war ja damals diese Geschichte. Und RTL Samstagnacht, das war ja, Balder war RTL Samstagnacht damals. Mhm. Ne? Balder hatte, Hugo Egon Balder, das ist lustig, weil ich auch mit, jetzt reden wir wieder bei Jakob Augstein, weil ich mit Jakob Augstein auch über Hugo Egon Balder gesprochen habe. Hugo Egon Balder hatte ja damals diese ganz bekannte Theaterlehrerin, die alle möglichen Leute auch ausgebildet hat. Und bei der war er, und da hat er einen Monolog gespielt, um sich praktisch vorzustellen. Sein Vorsprechen hat er gemacht und die sagte zu ihm, du bleibst hier, du wirst Komiker.
Auch nicht schlecht.
Und das ist ja dann so ähnlich über dir. Also wie alt warst du da, als das dann hieß, du brauchst eine eigene Kabarettgruppe?
Da war ich 15, 16 so. Und ich meine, das war natürlich was ganz anderes als das, was ich heute mache, aber es war eine relativ frühe Erfahrung, Bühnenerfahrung. Wir sind dann als erstes einmal vor Lehrern aufgetreten und danach haben wir haben wir eigentlich alles gespielt. Also alle konnten uns irgendwie buchen, Geburtstage, Beerdigungen, Bürgermeister. Wir waren überall und es gab immer 150 Mark, die haben wir geteilt durch drei, also 15 Mark für jeden. Und wenn wir das zwei, dreimal im Monat gemacht haben, haben wir mehr Taschengeld gehabt als alle anderen.
Ja.
So. Und das war meine erste Erfahrung damit, eine positive Erfahrung. Also auch kein derbendes Künstlerleben, sondern ein, ach guck mal, wenn das Leute mögen, dann wird das auch ganz gut bezahlt.
So. Ja. Es kommt ganz kurz ASMR, ich gieße mir noch etwas Kaffee ein.
Du hast ja nur Kaffee.
Ich hab auch Wasser, schätze. Ich kann dir auch einen Tee machen.
Wasser und Kaffee.
Ich habe auch.
Nee, das ist okay.
Das ist der große Satz. Ich habe gekocht, es gibt Tee. Möchtest du noch Kaffee?
Nein. Ich habe Wasser und Kaffee. Ich habe ja schon beides.
Ja. Oh. Das will man mehr. So, aber was war für dich so mit 15, 16 Kabarett machen? Was hast du da gemacht? Also. Habt ihr dann irgendwie die Wochen schon nachgespielt?
Ja, so? Also wir haben natürlich so Sketche aufgegriffen, wir haben Sachen adaptiert. Ich habe auch die ersten Sachen selber geschrieben. Das ist am Ende auch so gewesen, dass eigentlich alles an Text, was originär von uns selber war, eigentlich alles von mir kam. Ich habe für uns drei Dialoge geschrieben und so weiter. Und das war dann viel später nochmal ein Thema für mich oder ein Problem für mich, weil ich dann ganz lange nicht wusste, wie man quasi, also ich wusste, wie man im Duo witzig ist und wie man das schreibt, so ein Dialog, aber ich wusste nicht, wie man einen Monolog schreibt oder wie man Stand-up schreibt, weil das war überhaupt nicht, also ich hatte da gar keinen Zugang zu, das hat dann später dafür gesorgt, dass ich eine ganze Weile gar nichts gemacht habe, aber also das war zumindest ein erster positiver Effekt und nach der Schule habe ich dann kurz mal gedacht, ich müsste Schauspieler werden oder sowas und das habe ich genau einmal gemacht, vorgespielt hier an der UDK. In Berlin und damals war das so, dass die haben sich einfach, also für jeden, egal wie schlimm der war, 20 Minuten Zeit genommen in der Analyse und in der Bewertung. So. Und meins war auch vernichtend im Gesamturteil, so von dem, was ich da so veranstaltet habe. Aber es endete halt damit, dass sie gesagt haben, aber wissen Sie, was richtig toll war? Die ersten 10 Minuten, als sie rausgekommen sind und sich vorgestellt haben. Da hatten sie Präsenz und das war sehr witzig.
Geil,
das sollten sie vielleicht machen. Und damit war für mich sozusagen die Geschichte Schauspieler erledigt. Und dann habe ich überlegt, okay, dann müsste ich das halt machen. So, und dann bin ich hier Berlin scheinbar, eine kleine Varieté.
Ja, klar, die Scheinbar, wir kennen sie nicht.
Genau, und da hat alles angefangen.
Ja, scheinbar hat ja sehr viele Leute vorgebracht.
Ja.
Ne? Also so ein, jetzt im Kleinen so ein Sebastian Krämer, der eher so eine Szenebekanntheit hat.
Ja.
Bis hin zu einem Kurt Krömer, der ja da auch seine ersten Auftritte hatte.
Kurt habe ich auch quasi in seiner Ursprungsform da noch erleben können.
Ja.
Als ich angefangen habe, hat der seine letzten Shows da drin gespielt, in dieser Bude. Ja. Naja, das war unfassbar. Wie laut 60 Leute sein können.
Ja, das ist auch nach wie vor, also das gibt's auch nach wie vor. Das kann ich jedem, der in Berlin ist, auch mal ans Herz legen. Einfach mal, das ist, glaube ich, immer von mittwochs bis samstags durch, jeden Abend, scheinbar Varieté.
Genau.
Einfach mal hingehen und sich überraschen lassen. Ich habe tolle Dinge gesehen. Ich habe,
auch schlimme Dinge.
Ja, auch schlimme Dinge. Ich wurde von einem Zauberer verhaftet, der mich da auf die Bühne zerrte und mich dann da zu seinem Opfer so ein bisschen auserkoren hatte.
Das war aber noch die Show.
Das war noch die Show, ja. Und dann, als ich rauskam, tat mir der Popo weh. Nein, nein, das wollte ich nicht sagen. Also so, nee, es war sehr quälend für mich, aber für die Leute war es lustig.
Und also das Geile an der Scheinbar ist halt einfach, du hast an einem Abend zwischen 11 und 13 verschiedene Acts, die da stattfinden. Stand-up ist ja nur ein Teil, aber du hast irgendwelche, wie du sagst, irgendwelche verrückten Zauberer.
Musiker,
russische Ballerinas, irgendwelche Leute, die glauben, das ist eine riesen Idee, eine Zeitung auf der Nase zu balancieren und so. Also da habe ich auch wirklich alles gesehen. Ich habe auch viel, viel später erst verstanden, dass das so eine Form Stahlbad war, weil wenn man nur einen leichten Lacher in der Scheinbar hatte, dann war das auf jeder anderen funktionierenden Bühne ein Riesending. Und ich habe halt lange gedacht, du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht so gut. Und dann habe ich irgendwann mein 5-Minuten-Set, was ich in der Scheinbar immer gespielt habe, in der Talentschmiede, damals hieß das Talentschmiede, im Quatsch-Comedy-Club gespielt. Und da ist der Saal halt komplett ausgerastet und dachte ich so, ist ja interessant, wenn Comedy-Publikum da ist, dann ist das alles viel, viel leichter. Also, und bei Scheinbar hast du immer so, da zahlen Leute halt 8,50 Euro, um Kunstkritiker zu spielen.
Ja. Jetzt, du schreibst das, was du auf der Bühne machst.
Ja.
War das schon immer so? Ist das komplett vorgeschrieben? Ist das bis ins kleinste Detail ausgeplant oder ist das stichwortartig? Wie gehst du da vor? Weil ich könnte mir das, ich mache ja hin und wieder so Lesebühne, so natürlich sind das geschriebene Texte. Aber wenn ich so in eine direkte Publikumsinteraktion trete, merke ich, dass ich könnte das nicht lernen alles.
Lesebühne ohne Texte wäre richtig geil.
Lesebühne ohne Texte wäre geil, ja.
Sagen, Text, leeres Blatt sich leeres hinstellen. Blatt, genau, aber erst nachdem man vorgelesen hat, den Leuten zeigen, dass nichts draufsteht.
Oder was für nicht anderes draufsteht.
Ja. Also es gibt sozusagen klassisches Bits schreiben. Ne? Ja. Also ich habe irgendein Thema, was mich beschäftigt oder irgendeine Beobachtung, die ich gesehen habe und dann setze ich mich irgendwann hin und bastel alle lustigen Gedanken, die ich darum habe, dahin. Suche mir im Fall der Fälle vielleicht noch jemanden, mit dem das zusammengeht, der sozusagen Ping-Pong mit mir macht. Und wenn ich so diese einzelnen Elemente habe, also das Hauptproblem, was ich habe, in Anführungszeichen, ist die Disziplin aufbringen, alle Sachen, die ich irgendwann mal irgendwie notiert habe, irgendwann zusammenzubauen und eine Show draus zu haben. Weil das ist durchgehend der Prozess. Es gibt jetzt nicht, heute setze ich mir eine Stunde hin oder so, sondern es ist immer, wenn irgendwas kommt, setze ich mich kurz hin, mache eine Notiz ins Handy. Manchmal sind es drei Sätze, manchmal ist es nur ein Stichpunkt, manchmal ist es ein ganzes Bit. Das schreibst du dann einfach runter und dann schicke ich mir das sozusagen selbst zu.
Ja.
So, und irgendwann, wenn es dann heißt, okay, in 3 Monaten beginnt die Tour, was machst du denn und was ist die Idee? Dann überlege ich mir, was denn so die grundlegende Idee dieses Programms sein soll. Und dann gehe ich so meine Notizen durch und gucke, was so die essentiellen Teile davon sein könnten. So, und dann muss ich irgendwann anfangen, diese einzelnen Punkte auszuarbeiten. Dann habe ich so einzelne Bereiche, über die ich Gags machen will. Dann habe ich irgendwann fertige Blöcke. Dann habe ich diese einzelnen Blöcke. Das ist dann wie Lego. Dann musst du überlegen, baust du jetzt eine Feuerwehrwache oder eine Burg? Ja? und dann geht's, das ist dann sozusagen ein dramaturgischer Teil, der da noch kommt. So. Und dann ist immer noch, mein Ding ist ja immer noch, ich will ja immer noch, wenn ich so eine Show mache, ich finde ja nichts langweiliger als so eine Comedy-Show, die sozusagen einfach so an dir vorbeizieht.
Ja.
Ne? Also das war jetzt irgendwie witzig und das war's. Also wer ist der Typ, was will der von mir, was ist eigentlich so? Da, ich bin für mich immer so ein bisschen, was heißt ein bisschen eigentlich schon essentiell wichtig ist, dass man, und das zwar ohne, dass man sozusagen moralischen Zeigefinger macht, dass man es irgendwie schafft, so ein Publikum, das man da hat, dass sich darauf einigt, heute Abend Spaß mit dir zu haben, dass man denen, sagen wir mal, so 2, 3 Perspektiven gibt, die sie vielleicht vorher noch nicht hatten. Also so Fenster aufmachen, nenne ich das immer, und durchgucken. Mhm. Das überlege ich mir dann immer relativ lange, was ich da mache und wie.
Das ist ja dann auch so ein Teil, wenn der einmal steht, dann ist der da. Aber ansonsten, ja. wenn du so ein Programm dann irgendwann so im Groben konzipiert hast und die Premiere steht an, wie verändert sich das dann auch? Also ich kann mir vorstellen, dass es dann im Laufe von so einer Reise, auf der man ja mit so einem Programm auch ist, dass sich das dann durchaus auch verändert, dass sich Sachen verschieben. Ja.
Total. Also für die Show, die ich ja jetzt spiele, ich meine, die spiele ich jetzt schon eine Weile, die spiele ich noch bis Mai nächsten Jahres. Aber da habe ich dann halt, ich habe eine Vorpremiere gespielt in Bünde in NRW. Und
war das noch, weil das war doch bestimmt, war das so Corona-mäßig noch beeinflusst?
Nee, das war da schon durch. Das, okay. Da konnte man schon wieder. Das war im September 23. Also jetzt, ja. Blödsinn, warte mal doch. Doch, ja klar, richtig. Ja, September 23. August, September 23. Und das Ergebnis von dieser Vorpremiere war, dass ich die zweite Hälfte komplett weggeschmissen habe und nur diesen Teil, den ich da 10 Minuten gemacht habe, weil ich gucken wollte, wie das sich anfühlt, nämlich sich von den Leuten Sachen schicken lassen und mit denen darüber reden. Das sollte eigentlich nur so ein 10, 15 Minuten Teil sein vom zweiten Teil als Impro-Part. Den fand ich so gut und interessant, dass ich mir gesagt habe, jetzt traust du dich bei der Premiere, dass die zweite Hälfte daraus besteht. Du hast noch 2 Elemente, die, also eins, um da hinzukommen und eins, um das hinten wieder abzuschließen, um den Abend rumzumachen. Aber ansonsten dazwischen die 30, 40, 50 Minuten lässt du dich einfach auf das ein, was die Leute dir schicken. Ob das albern ist, ernst ist oder nicht, du nimmst es einfach an und gehst dann in dem zweiten Teil damit raus. So. Und das, also es verändert natürlich was. Also wie gesagt, von der Vorpremiere zur Premiere hat sich so viel verändert wie bei den anderen Programmen eigentlich noch nie. Da waren es immer nur so Kleinigkeiten, die ich dann verändert habe oder Reihenfolgen oder Dramaturgiestellen anders aufgestellt habe. Aber bei der Show jetzt war das so, das passt einfach gut zum Titel, kommt ihr klar? Und dann einfach mal fragen, ob ihr wirklich klarkommt. Also tatsächlich 1:1, weißt du, ja. Den Leuten.
Da bist du dann der Coach.
Bin ich der Coach ein bisschen auf der Bühne. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ja, ja. Also es ist, wenn man das so erzählt, hat es immer so einen leicht, wie gesagt, pädagogischen oder auch therapeutischen Touch, aber das hat es halt null.
Es ist einfach eine Einladung zu einem Austausch, man ist eh im gleichen Raum.
Genau.
Ne? Also warum nicht sich ein bisschen miteinander beschäftigen?
Genau. Und die Leute sind ja alle wegen mir da und die haben so eine Stunde von dem bekommen, was sie sich auch erhofft haben und jetzt kommt etwas, mit dem haben sie nicht gerechnet.
Ja.
So, und das ist mir schon wichtig. Und das wird ja eigentlich mit der Zeit immer schwerer. Am Anfang hast du immer das Problem, dass da Leute sitzen, die nicht wissen, was du machst. Da musst du immer alles irgendwie erklären oder aber aushalten, dass die das nicht verstehen. Und dann kommst du ja irgendwann zu dem Punkt, wo du Fans hast oder Leute hast, die schon wissen, was du machst und deswegen kommen. die nicht zu enttäuschen und aber gleichzeitig nicht dazu in so einen Modus zu kommen, wo man einfach nur abliefert, was die wollen, das finde ich, ist, an dem Punkt bin ich, da muss ich drüber nachdenken.
Hat sich das geändert durch Corona? Also ich sehe das, ich betrachte das ja aus Beobachterperspektive, ja. Und ich meine, ich weiß ja von gewissen Kollegen, mit denen ich ja auch zu tun habe, so erstmal wie schlimm das finanziell für viele von denen war,
ja.
Dann auch was das für ein Durcheinander ist, wenn du praktisch schon eine Tour geplant hast 2 Jahre und auf einmal verschiebt sich das ewig weit, du musst das ja auch ewig lange im Voraus buchen und irgendwann stapelte sich das alles,
ja.
Diejenigen, die ihre Show sowieso erst für 23 gebucht hatten und diejenigen, die da von 20, 21, 22 nachgerückt sind,
ja.
So am aber auch wenn ich dann in so einer Veranstaltung am Ende sitze und dann so das Publikum mitbekomme, da habe ich das Gefühl, es gibt immer noch, es ist immer noch nicht wie früher.
Also ich kann das, mein Gefühl war schon bei den ersten Shows nach Corona, die man noch nicht richtig spielen durfte, wo noch mit Abstanden waren und die Läden auch nicht voll waren und so, aber dass die da waren, halt unfassbar dankbar dafür waren, dass es wieder stattfindet und dass es da ist und dass man Spaß haben kann und so weiter. Und ich hatte ja, also bei mir war es, ich werde das halt nicht vergessen, am 15.03.2020 wurde alles dicht gemacht.
Ja, erinnere ich mich auch sehr gut dran.
Genau, und ich weiß es so genau, weil ich am 15.03., also vom 14. zum 15.03. Wurde es dicht gemacht und am 15.03. selber abends hätte ich Premiere mit meinem neuen Programm gehabt in Dresden. So, und wir haben bis zum 14. eigentlich geglaubt, dass das stattfindet. Und dann gucken wir mal. Und dann ist aber am 15. sind sozusagen 25 Shows auf Rot gegangen. Also ich hätte bis Anfang Juni waren es 25 Termine. Die waren nicht alle ausverkauft, aber da gab es ordentliche Verkäufe und die waren gut voll und du siehst auf einmal sozusagen alle Shows auf Rot gehen in deiner Übersicht und denkst dir so, das war jetzt das Jahreseinkommen, was machen wir jetzt?
Ja.
Das, ja. So. Und das war der Modus, der natürlich da war, wobei ich irgendwann festgestellt habe, das fand ich eine ganz interessante, also wenn sozusagen der finanzielle Aspekt nicht gewesen wäre, gerade am Anfang, war die Erfahrung, dieses Runterkommen und 3 Monate zu Hause sein, was für mich als Bühnenkünstler ja absurd war. Also auf der Terrasse sitzen, mein Bierchen zu trinken und die Termine liefen mir auf dem Handy noch weiter. Dann klickte da irgendwie auf Münster Soundcheck, 18 Uhr, morgen Hannover. Und ich sitze da so und denke, warum eigentlich? Nee, ist gut. Und das war eine Phase so von, sagen wir, 4, 5, 6 Monaten. Da fand ich das, konnte ich damit gut umgehen. Und dann wurde es irgendwie schwierig, weil man dann irgendwie die Übersicht verloren hat und dann auch die Entscheidungen alle nicht mehr so richtig nachvollziehbar waren.
Ja, mit diesen Gutscheinregelungen war das ja auch so ein bisschen das Problem, dass du dann irgendwann nicht mehr wusstest. Also du hattest ja dann irgendwann auch keine Übersicht mehr darüber, teilweise wie viele Tickets du jetzt wirklich konkret verkauft hattest.
Ja, genau.
Weil einige Leute die dann ja wieder umgetauscht haben.
Genau.
Und weil das aber immer bei denen, weil das aber nicht bei einem selber ankam, sondern bei den Ticket-Zwischenhändlern die ganze Zeit lag, wusstest du irgendwann gar nicht mehr, ob da überhaupt, also wie viele Leute da überhaupt kommen und wie viel die bezahlt haben und wie viel du da kriegst.
Also das war eine Katastrophe. Ich meine, da hatte ich dann wiederum, da sind wir, kann ich dem RBB dankbar sein, weil ich, wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja diese Fernsehshow wöchentlich und so. Deswegen war das finanziell für mich alles irgendwie darstellbar. Aber ich kenne relativ viele Kollegen, die eigentlich ziemlich gut live aufgestellt waren und super gespielt haben und tolle Shows hatten, große Shows hatten und so. Die hatten dann richtige Themen auf einmal. Und das hat auch dann auch, sagen wir mal, ganz schön am Kopf genagt. Und bei mir war das auch so, weil ich irgendwann, also meine Einstellung war immer so, ich war relativ angstlos mit allen Dingen und so und bei Fernsehen auch und so weiter, weil ich dachte, wenn die mehr wollen und so, wenn du nicht ein völliger Vollidiot bist, dann wirst du immer live spielen können und genug Leute für dich finden, die sagen, das ist ein geiler Typ, das ist witzig, das ist irgendwie special, ich bezahle eine Karte. So, also du wirst nicht verhungern, das wird immer gehen. So. Und jetzt ging das aber auf einmal nicht mehr.
Mhm.
Ne? Und das hat dann doch ein bisschen was angestellt. Da habe ich das erstmal so eine Form von Existenzangst gespürt, die ich vorher gar nicht kannte. So, das war schon interessant. Aus heutiger Sicht interessant. Damals hätte ich es nicht machen haben müssen, aber aus heutiger Sicht habe ich da irgendwie doch irgendwie was draus ziehen können, im Sinne von, ich kann Dinge vielleicht ein bisschen besser einordnen.
Gab es dann auch einen Moment, wo du dir dachtest, wäre ich doch mal Maler geworden?
Maler? Nee.
Also weil du vorhin Maler sagtest. Ich dachte mir, ich mache jetzt hier richtig cool, ich schlage so eine Brücke.
Ja. Nee, das Momentum habe ich nie. Nee. Ich habe da gar keine Option in meinem Kopf für was anderes. Also beziehungsweise das, was ich jetzt bin, das ist ja auch kein Ausbildungsberuf gewesen. Ich wusste ja, mein Weg war ja herausfinden, wie man das wird, was ich jetzt bin. Das, also, weil auch selbst wenn man jetzt anfängt oder heute Stand-up-Comedian werden will, ist das auch ein anderer Schuh, weil es halt allein in Berlin kannst du halt jeden Tag auftreten, wenn du willst.
Ja, mehrmals. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie einen Slot um 20 Uhr im Monkey Room, dann fahren die weiter zu. Hier, was ist da Rosa Luxemburg?
Ja, es gibt das andere. Tausend Läden und es gibt tausend Open Stages und es ist auch eine super Szene. Ich glaube, das wird auch für die nächsten, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahre richtig was bringen an Nachwuchs.
Die Frage ist aber auch, also das ist auch eine krasse Szene, weil die ja wirklich noch so die, also die das ist ja, das Bitschreiben ist ja das eine, aber das sind ja mittlerweile Leute, die auf TikTok schreiben, ne? Mhm. Also die dafür schreiben, dass sie da ihre Kamera ich hinten
stellen. Das ist das hinten diese Reihe an Kameras, die da auf der Bar stehen. Das wollte ich mir gerade sagen. Da kommen wir nämlich zu dem, was ich so ein bisschen problematisch sehe aktuell. Ich sehe ein paar Leute, die sehr, sehr gut sind, so bei den Jungen auch, so wirklich talentiert sind, was so, sagen wir mal, Timing und Punches und so weiter angeht, was, sagen wir mal, Originalität oder originäres Material angeht, ist faktisch nichts da. Und das finde ich so krass. Und meine Erklärung ist tatsächlich, ich habe das bei 1, 2 Kandidaten beobachtet, als ich selber Material getestet habe, waren die auch da, haben da gespielt und so und fand ich das ganz gut. Und dann habe ich ein halbes Jahr später wieder gesehen und da ist irgendwie gar nichts passiert und so. Und dann habe ich gedacht, normalerweise, wenn du so frisch bist und anfängst, dann hast du gerade am Anfang so, hast du halt wahnsinnige Entwicklungssprünge so, ne? Wenn du irgendwann.
Ja.
So, und dann habe ich mir irgendwann die TikTok-Kanäle bei denen und so angeguckt und man stellt halt relativ schnell fest, da ist dann meistens irgendwann mal ein Clip irgendwie halb viral gegangen, der hat irgendwie 500.000 Aufrufe. Und dann wird nur noch das gemacht. Also dann ist man Dienstleister. Und ich bin der relativ starken Überzeugung, dass man so kein guter Komiker wird.
Also du betrachtest dich da eher als Künstler?
Da wüsste ich gar nicht. Also warum, was wäre die andere Betrachtung? Also
nee, wenn du sagst Dienstleister, dann ist ja, also für mich ist ja Dienstleistung, wenn man etwas auf der Bühne macht und man macht und Dienstleistung, ist das für mich das Gegenteil von Kunst.
Ja, genau. Deswegen. Also ich mache auf der Bühne ja nichts, weil ich denke, also jemand hätte das bestellt oder er will das so.
Ja.
Sondern ich mache das, was ich lustig finde, von dem ich sage, das ist cool oder ich will, dass das jemand lustig findet. Und dann haben Leute die Chance zu sagen, ja, wir finden das auch lustig.
Was ich so interessant finde, wenn ich so teilweise jetzt so neuere Comedians und Comedians mir so angucke, die so hochkommen, dass das ganz oft so eine Form von Anti-Performance ist, ne? Also so ein Alex Stolt zum Beispiel, ne? Der ja wirklich total, also der ja eigentlich auf Delivery und so weiter nichts gibt und gerade das ja der Witz ist.
Ja, wobei ich glaube, also.
Obwohl, das ist ein ganz eigener Rhythmus.
Ich wollte gerade sagen, das hat ja einen eigenen Rhythmus und das, wenn man sich mal 2 oder 3 Videos von dem anguckt, dann sieht man das auch so. Ich stecke da jetzt nicht komplett drin bei den 4 Feinden und so, aber den habe ich ja ein paar Mal gesehen und halte den schon für fähig. So. Also dieses Low-Energy-Performen, das ist jetzt keine neue Erfindung, finde ich. Das gibt es eigentlich schon sehr lange. Der das meiner Meinung nach immer am besten kann und immer noch kann, ich weiß gar nicht, was der so treibt, ist Vincent Pfefflin. Kennst du den?
Nee, den kenne ich nicht. Ich habe jetzt eher so an Nico Semsrott gedacht, bei dem das ja auch. Ja,
bei dem ist es ja, da ist es so eine Attitüde und diesen Depressiver, das ist ja fast eine Figur, die der spielt. Mhm. Weil der ist ja, das darf man ja sagen, der ist ja privat ziemlich gut drauf.
Grüße, Nico.
Grüße. Mit dem habe ich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Show gespielt in Bonn vor ein paar Jahren und den kannte ich vorher nicht und der strahlte mich backstage an in einer Form, dass ich dachte, das ist der Typ, der gleich den Depressiven gibt, das ist ja geil. So, also
ich hatte mal was Ähnliches, was ich gesehen habe. Ich habe mal gesehen, wie Olaf Schubert sich anzieht, wenn er nicht auf der Bühne ist.
Das heißt, wenn er sie auszieht, das ist
was. Also so wie der sich angezogen hat, hätte ich mir gedacht. Also der
hat ja das Kunststück hinbekommen.
Der hat einen wahnsinnig tollen Stil eigentlich.
Ja, ja. Privat sieht er gut aus. Deswegen weiß er auch, wie man scheiße aussieht. das ist alles kein Zufall. Und Olaf Schubert ist ja auch, wenn man so sich die ganzen großen Figuren, Komiker nenne ich es mal, in Deutschland anguckt, es gehört ja zu den wenigen, die es geschafft haben, irgendwann das so zu switchen, dass er als er auftreten kann.
Ja.
Also das hat außer ihm eigentlich nur noch, also Atze Schröder hat es auch irgendwie ein bisschen hinbekommen. Kurt ist irgendwie hasselt damit immer, ist mein Eindruck.
Ja.
Und bei Eka Bessin ist es so, dass sie halt einfach die Cindy irgendwann mal weggepackt hat und dann sie aufgetreten ist, was auch ein guter Move war, fand ich. Aber bei Olaf ist das so, wenn man den kennt, weiß man, der hat irgendwann diese rein dümmliche Ossi-Figur, eigentlich, die ist längst weg. Ja. Und nur optisch ist das noch da als Erkennung für die Leute, ah, da ist er wieder. Aber was der so sagt und so, das ist relativ nah an dem dran, wie man den erkennt oder erlebt.
Bei Atze ist das ja auch ziemlich interessant, ja. Ne? Weil das jetzt, also das war ja immer diese Prollrolle und jetzt geht dieser Proll auf die Bühne und gendert.
Genau, ich liebe das. Ja, das ist super gut.
Super.
Genau, das ist super gut und auch wenn die den nennen, und ich glaube, das funktioniert bei dem auch so gut, da sind wir nämlich bei dem Podcast-Thema wieder, was Podcast kann. Das funktioniert bei Atze so gut, weil man die Podcasts von dem hört, erlebt man den halt im Prinzip ohne Perücke. Mhm. Ja? Man sieht den zwar nicht, aber man erlebt den als...
Ich habe gehört, der trägt keine Perücke.
Privat nicht, nee. Auf der Bühne hat er sie natürlich und da sorgt sie ja auch dafür und das ist ja das Schlaue dann wiederum daran, ne, dass wann immer er die abnimmt, ist er Privatmensch, das heißt, dann kann die Bildzeitung auch keine Fotos machen. Wenn er sie aufhat, dann ist er bekannt und berühmt und öffentliche Figur und dann dürfen die Fotos machen. So, das ist nicht so dumm an so einer Bühnenfigur, aber ich glaube, das Hauptproblem bei so Bühnenfiguren ist einfach, gerade im Comedy-Bereich, und das erklärt dann sozusagen die überbordende Existenz vom Thema Depressionen in dem Bereich in letzter Zeit. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte mir eine Figur ausgedacht mit 20, die ich witzig finde und müsste die jetzt mit Mitte 40 auch noch spielen, da wäre ich glaube ich auch depressiv.
Ja, vor allem, weil du ja dann nie eine Wertschätzung so richtig persönlich erfährst im Beruflichen. Ja. Ne? Also da wirst du ja, da bist ja dann nicht du derjenige, der toll gefunden wird, sondern die Rolle, die du spielst.
Genau. Und dann bist du im Prinzip so eine Form von Animateur oder eben, wie du gesagt hast, Dienstleister.
Oder also, es ist wie bei Bastian Pastewka, mach uns mal den Prisco.
Genau. Aber der hat ja so viele Figuren, dass das bei dem nicht funktioniert.
Ja, der hat das klug gemacht.
Genau. Ja. Und der funktioniert sozusagen, der hat ja auch dann nochmal eine private Figur entwickelt, in Anführungszeichen.
Er hat sich selber zur Rolle gemacht.
Das ist genau der Trick andersrum. Ja. Der hat ja irgendwann festgestellt, er möchte nicht in diesen Kunstfiguren hängen. Wie mache ich das? Indem ich mich zur Figur erkläre und diese Sitcom gemacht hat. Und ein faszinierender Typ. Ich habe ja dieses schöne Format, ich habe da mal eine Frage.
Genau, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen.
Da habe ich den nämlich zu Gast gehabt. Kann man sich auf YouTube angucken.
Ja, sehr, sehr schön. Ein fantastisches Interview mit euch beiden. Das war sowieso eine Ebene, auf die ich noch... Weil wir am Anfang Empathie gesagt haben.
Ja.
Jetzt machst du seit einer Weile, du machst ja seit einer Weile erstmal Podcasts, wo du ja auch in einer anderen Figur auftrittst, zusammen mit Luke machst du ja einen.
Ja.
Und jetzt eben seit relativ kurzem, glaube ich, erst dieses Gesprächsformat in den Wühlmäusen, ne? Das gibt's noch nicht so lange.
Das gibt's nicht so lange. Nee, da haben wir einen Piloten geschossen letztes Jahr im August, den habe ich dann im Januar veröffentlicht, dann haben wir jetzt mit Luke eine Folge gemacht und mit Ilka eine Folge gemacht, jetzt kommt Atze, dann bin ich mit Sträter, dann kommt Thaddäus, dann kommt Ruth Moschner, dann kommt Kalkofe.
Das ist geil,
alles,
ne?
Genau, alles Leute, mit denen ich mich unbedingt mal eine Stunde unterhalten wollte.
Ja, mit Thaddäus ist bestimmt großartig, das ist ein herrlicher Typ. Aber das ist so eine witzige Mischung aus einem, weil du hast halt erstmal so diese ganzen Comedians und dann auf einmal Jörg.
Dabei. Das ist mein erster Test, wie weit ich das öffnen kann in andere Bereiche. Ich habe noch Gysi auf dem Zettel. Der würde
hat
wahrscheinlich.
Der dir zugesagt?
Der wird bestimmt kommen. Der war ja bei einer Fernsehshow bei mir. Und
hat der abgesagt, diese auch.
Ja, denk mal drüber nach, mein Lieber.
Ja, jetzt bist du ja da, jetzt kommt doch Gysi.
Das ist so.
Aber dafür hatte ich Fabio De Masi.
Ah, daran könnte aber liegen, dass Gysi abgesagt hat.
Das könnte tatsächlich sein.
Jede Verbindung zur Wagenknecht wird einfach weggedrückt vom Gysi.
Rakete ist gekommen,
so.
Die Carola.
Siehst du?
Ja, nee, aber warum wolltest du das machen? Warum hast du gesagt, so, ey, ich muss das jetzt, ich will diese Ebene auch noch haben. Ich will aus dieser Bühnensache rausgehen, sondern ich will mich dezidiert nicht auf der Bühne mit mir selber beschäftigen, sondern mit jemand anderem.
Das ist ja im Prinzip... Selbst im Solo-Programm mittlerweile ja so, wie ich es gerade erklärt habe, ne? Dass es nicht nur um mich mehr geht, sondern ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwie in Kontakt und Austausch mit den Leuten kommen.
Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, wo ich meine Aufgabe, klingt so hoch, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Bühnenkünstleraufgabe in dieser Gesellschaft aktuell. Diesen Diskurs herstellen, der überall anders zerstört ist. Und das habe ich gar nicht so strategisch alles geplant, aber das fällt jetzt alles zusammen. Und dieses Talk-Format ist eigentlich eine Folge auch von der abgesetzten Late-Night-Show, die ich gemacht habe, beim RBB, von dieser Abendshow, weil ich festgestellt habe am Ende, dass mir die Talks mit den Gästen eigentlich am meisten Spaß gemacht haben. Und ich hatte in der Sendung halt immer nur knapp 10 Minuten Zeit dafür.
Ja.
Und da waren ja auch schon nur Gäste fast, die ich gut finde.
Da habe ich mir wirklich gedacht, so ey, krass, der macht das als Interview auch echt nicht schlecht. Also ich fand dich und Stuckrad Barre zum Beispiel.
Den habe ich auch noch im Zettel, der muss auch noch kommen, genau.
Ja, ja.
Stucki, wie wir sagen.
Benjamin von Stuttgart-Barre hat mich seit Jahren auf Instagram blockiert und ich weiß nicht warum.
Was ist denn da los bei dir? Du bist hier scheinbar mich hier reingeraten.
Ich bin most hated man in German
Showbiz. So?
Nein, ich habe damals, glaube ich, ein bisschen zu sehr in seinen DMs gefanboyt, weil ich war riesen. Insofern, lieber Benjamin.
Erik hatte eine Erektion.
Genau.
Ja, also, soll ich dir ein gutes Wort einlegen bei ihm?
Er ist herzlich hier eingeladen.
Ich hab ihn auch für mein Format eingeladen. Da hat er auch sozusagen emotional sofort zugesagt. Und dann wollte er Termine haben, da habe ich ihm die Termine geschickt. Und dann ist 3 Wochen nichts passiert. Nach 3 Wochen hat er mir geantwortet: Ingmar, ist das nächstes Jahr? Und ich sage: Ja, wir müssen ja planen. Und dann kam diese schöne WhatsApp, bei der ich kurz überlegt habe, ob mir die ausdrucke und an die Wand hänge, mit dem Text: Das Leben ist doch viel zu sehr Rock'n'Roll, als dass ich wüsste, was ich nächstes Jahr schon mache.
Das ist ja nichts Geringeres erwarte ich von einem WhatsApp-Chat mit Stuttgart-Barre.
Und da habe ich ihm geschrieben: Benjamin, das fühle ich total. Ja. So, also ja, geiler Typ, der war in der Sendung auch sensationell und auch vorher völlig entspannt. Da kamen so viele Redakteure und meinten: Ja, der ist schwierig, bla bla. Und wir waren irgendwie völlig easy miteinander.
Ja, und, aber das ist ja oft so. Also ich arbeite ja seit ein paar Jahren mit jemandem zusammen, der in der Branche als sehr schwierig gilt.
Wer denn?
Für so ein komischer Türke. Und
Dudu Halaborn.
Nee, hier Dings. Kaya Jana. Nee,
der andere.
Der andere.
Ja. Ihr arbeitet richtig zusammen?
Ja.
Würdest du es so nennen?
Ja. Also wir haben 2 Jahre lang...
Ich provoziere
mich gerne, also ja. Wir profitieren sehr voneinander. Er profitiert von meiner Jugendlichkeit, ich profitiere von seinem Ruhm.
Das klingt völlig falsch, was ihr da macht. Das klingt richtig falsch.
Ja, nee, es ist.
Aber er hat ja aufgehört, macht er jetzt doch weiter.
Er macht anders weiter.
Da muss ich auch nochmal mit ihm reden. Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Ich würde ihn auch einladen, meinst du, er würde kommen?
Stimmt. Soll ich ein gutes Wort für dich einlegen?
Gut, du legst bei Serda ein gutes Wort ein. Ich lege bei Benjamin ein gutes Wort ein.
Ja, dann machen wir so. Aber ich glaube, du brauchst weniger ein gutes Wort bei Serda als ich bei Stucki.
Das kann ich nicht beurteilen. Wir sind, ich würde sagen, wie sagt man das am besten?
Kollegial.
Nee, nicht, ja, kollegial klingt so, als hätte man keine Emotionen zueinander. Ich glaube, es gibt schon eine Verbindung in irgendeiner Form zwischen ihm und mir, die wir bei den wenigen Treffen, die wir hatten, irgendwie festgestellt haben. Wir haben das aber nie vertieft. Wir sind der Sache nie nachgegangen. So, das muss man sagen. Vielleicht ist das auch ein Fehler.
Das klingt so nach einer verpassten erotischen Anbahnung.
Ja, ist es auch. Also inhaltlich und erotisch eine verpasste Chance.
Könnt ihr euch auch den gleichen Friseur?
Ja. Ja, wir gehen beide zum Libanesen.
Ja. Könnt ihr euch hier so ein bisschen durch die Bärte streicheln und Zärtlichkeiten aus.
Wär ich der Passiv oder er?
Beides, also das ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Also versatil. Aber das muss ja auch nicht zwangsläufig penetrativ sein. Man kann ja auch
das so. Das habe ich auch nicht gesagt. Du hast, das
man ist kann ja auch so 69-mäßig so ein bisschen sich verlustieren.
Ich wusste ja lange nicht, was das hier wird.
Domian für Coole.
Für Behinderte.
Das hast du jetzt.
Geistig Behinderte.
Apropos geistig behindert. Nein. Ja.
Um wen geht's jetzt?
Du kommst aus Ostdeutschland.
Ja.
Nee, Spaß beiseite. Aber wenn ich an Osten denke und an Humor im Osten, ist meine erste Assoziation Herricht und Preil.
Ja.
Spielte sowas in deinem Aufwachsen? Also war dein Comedy-Erwachen oder dein Humor-Erwachen noch in dieser Zeit oder war das schon im sogenannten Vereinigten Deutschland?
Das hat keinen Einfluss auf mich gehabt, nee. Humoristisch hat die DDR mir nichts gegeben.
Emotional,
ich war natürlich, guck mal, als die Mauer gefallen ist, war ich 8 oder ja, 8, 9. Ich war jetzt nicht im Widerstand. So, ich habe aber an Kleinigkeiten natürlich gemerkt, dass irgendwas sich verändert oder dass irgendwas passiert und dann auch erst im Rückblick verstanden, warum dieses System irgendwie problematisch war. Also wenn ich an die Grundschulzeiten zurückdenke und so, irgendwie natürlich geil, dass man so eine Komplettbetreuung für Kinder hatte,
ja.
Aber natürlich extrem schwierig, dass es so extrem ideologisch aufgeladen war mit gefühlten Uniformen und Sachen, die man auswendig lernen musste und Ansagen und Grüßen und so weiter.
Und also John Cher und Genossen und sowas?
Ja, also diesen ganzen Scheiß, den man machen musste, Pioniertücher und dieser ganze Bullshit, um Leute irgendwie auf Linie zu kriegen, um ja keinen Widerspruch erdulden zu müssen dem System gegenüber irgendwann. Und es gibt so eine Erinnerung, die ich daran habe, die mir irgendwie gesagt hat, okay, das ist das Problem an diesem System. Das war im Hort, also im Nachmittagsbetreuung der Kinder. Und wir saßen alle an einem Tisch, bis auf die drei Kinder, die zur Konfirmandenlehrer gingen.
Ja, das war diese.
Und die saßen nicht zufällig an einem Tisch, sondern sie wurden tatsächlich so platziert, dass es die drei Kirchenkinder sind. Ja. Und nach dem zweiten Kakao sagte die Hortlehrerin dann irgendwann, also, warum glaubt ihr eigentlich an Gott? Und dann wird es eng für einen Sechsjährigen. So, also, und das ist so etwas, was ich damals irgendwie, das fand ich damals gar nicht irgendwie so schlimm oder so. Wir haben einfach alle gelacht und hahaha, Gott. Aber als ich dann so ein paar Jahre später, als ich dieses Buch gemacht habe, mit meiner Schwester zusammen rübermachen, so einen Roman, da ging es viel um diese Wendezeit, als wir darüber so nachgeredet haben und darüber nachgedacht haben, da ist das so als prägendes Erlebnis in meinem Kopf gewesen.
Ja. Ja, es sind diese Kleinigkeiten, ne, die man auch gar nicht hinterfragt. Und das ist ja, also war das wirklich was, was du dann auch so irgendwie so gemerkt hast, dass so Kleinigkeiten auf einmal sich verändert hatten? So auf einmal, dass so wie, das ist jetzt nicht so.
Also wir hatten wir haben relativ viel Verwandtschaft im Westen gehabt, das heißt, haben uns öfter mal besucht und es war für uns selbstverständlich oder für mich selbstverständlich, dass man irgendwann aus dem Wohnzimmerfenster rausguckt und unter der Straßenlaterne stand ein Lader mit Leipziger Kennzeichen und der stand auch so, dass man den sehen konnte und das war natürlich die Stasi. Und die haben da so geparkt, damit sie uns zeigen, wir wissen, dass ihr Besuch habt und wir wissen, so, das war normal.
Wusstest du das auch in dem Alter schon?
Ja, ja, das haben mir meine Eltern ja gesagt, genau. Das, damit klar ist, du, da sind Leute, die passen auf, was hier los ist. So, das war relativ früh gesagt und auch verstanden von uns Kindern und so. Und also das sind, und wie du richtig sagst, sind diese Geschichten sind es, die irgendwie dann hängen bleiben, wo man dann weiß, okay, das ist aus der heutigen Verklärung, die es dann ja öfter mal gibt, ja, ist schwierig.
Ich muss gerade daran denken, mein Großvater, der war nicht direkt bei der Partei, aber der hatte mit der Gewerkschaft sehr viel zu tun und war dementsprechend halt auch so, ne, da war man was in der DDR, wenn man mit der Gewerkschaft zu tun hatte. Und dementsprechend war das auch immer so, bei meiner Mutter zu Hause war das dann immer so, ne, ist man systemtreu.
Ja.
Sagen wir es mal so. Und dann hat meine Oma war Hausfrau.
Ja.
Und dann hat die das immer so gemacht, dann hat die, wenn der Opa noch arbeiten war, hat die zu Hause immer von innen die Tür abgeschlossen und den Schlüssel so stecken lassen, damit du von außen nicht reinkamst, für den Fall, dass er früher nach Hause kommt, denn dann hat sie heimlich Westfernsehen geguckt.
Ah, siehst du? Ja, genau, solche Geschichten. Ja. So. Und das kenne ich auch, als ich bei Oma und Opa auf dem Hof angekommen bin und der Nachbar stand daneben und ich zu Mama gesagt habe, dass ich nachher ZDF gucke. Hat sie mich sozusagen harsch am Arm gepackt und gesagt, das sagen wir hier nicht. So. Also das sind so, das versteht man als Kind ja auch gar nicht, sondern befolgt es dann einfach. Und später habe ich natürlich schon drüber nachgedacht, wie das so gewesen wäre, wenn ich in der DDR gelebt hätte. Also das, was ich jetzt mache, das wäre ja alles undenkbar in großen Teilen. Das wäre alles nicht möglich. Also all meine Fähigkeiten und all das, was ich kann und tue, basiert darauf, dass ich in Freiheit und Demokratie lebe.
Ist das aber, also gibt es nicht auch nach wie vor diesen Moment, wo man an Grenzen damit stößt?
Das heißt die Grundgesetz, glaube ich, ne?
Ja, aber auch teilweise so darüber hinaus. Wir haben ja über Bühnenfigur gesprochen gerade.
Ja.
Und das ist ja wirklich ein zunehmender Trend, dass für einige Leute dieser Unterschied nicht mehr gilt.
Welcher?
Also der Unterschied zwischen dem, was in der Kunst stattfindet und dem, was ein Mensch privat eventuell denken mag. Das wird ja auch offen ausgesprochen. Ne? Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, als jetzt letztes Jahr dieser Rammstein-Skandal war, der ja seine Berechtigung hat, auf jeden Fall, in der Art und Weise, wie darüber debattiert wird. Dann hieß es aber auch ganz oft, wo Leute dann wirklich das auch so gesagt haben, so, guckt euch doch mal an, was der für Gedichte schreibt.
Ach so,
Wie soll der denn drauf sein?
Ja, mein absolutes Highlight, was das angeht, war das Beweisvideo, dass er Frauen missbraucht.
Ein professionell gedrehter Porno,
wo ich dann wirklich dachte, ich kenne die Darstellerin, ich weiß, wie gut die bezahlt wurden. Was macht ihr da gerade?
So. Woher kennst du die Darstellerin?
Tja, du, Berlin ist nicht so groß.
Ja. Einmal also, ins KitKat, geht man nach Hause, die Nummer von drei Pornodarstellern und
das kann passieren, genau. Und Elon Musk.
Elon Musk, der ist doch nicht reingekommen.
Doch, im Kitty war er.
Ach,
im Berghain nicht. Im Kitty war er mit 10 Bodyguards und einer russischen Tänzerin.
Haben die Bodyguards sich ausgezogen?
Du bist dichter dran, als du glaubst. Das ist Der erste Eindruck an dem Abend war, da wird jemand gleich von so 10 Muskeltypen richtig hart zerlegt. Und dann habe ich irgendwie gedacht,
das ist ich ja Elon. Ich finde das so toll, weil Elon Musk ja auch so vom Körperbau sehr kubisch veranlagt ist.
Kubisch ist eine schöne Formulierung, ja. Teigig.
Teigig, ja. Ich habe mir jemanden gesehen, der hat dieses eine berühmte oberkörperfreie Bild von Elon Musk gepostet und hat dann daneben einen Cybertruck, ein Bild von einem Cybertruck. Und das ähnelte sich wirklich.
Ja, und ich finde, ich glaube, also tatsächlich, wann man sich fragt, wie Elon Musk auf all diese verrückten Ideen kommen, die Erklärung ist halt Ketamin.
Ja.
Also wann immer man sich fragt, wieso jemand mit viel zu viel Geld so ein Weltraumprogramm fährt oder einen quadratischen Truck baut, die Antwort ist Ketamin.
So. Ja, vor allem, weil diese Rakete ja auch wie so ein Phallus-Symbol auch
ist. Ne? Also ich meine, der hat so eine Form von Humor, aber der ist, sagen wir mal, auf den Vorteil, der er vielleicht in anderen Bereichen hat, den hat er dann als Nachteil im Umgang mit Menschen, glaube ich. Und das macht es natürlich schwierig, wenn so jemand eine komplette Social Media Plattform steuert.
Ja, klar. So.
Aber ich.
Du bist ja sehr aktiv auf Twitter.
Ne? X.
Ich finde Dadnaming ja prinzipiell keine angenehme Sache, aber Twitter gönne ich's.
Mhm. Sehr gut.
Du bist auf X sehr aktiv. Das ist für dich so ein Medium, wo du dich teilweise auch politisch positionierst, aber es ist auch so ein Medium, was du nutzt, um so Aphorismen teilweise loszuwerden. Ist das hast du da einen Unterschied gemerkt, seitdem Elon Musk das übernommen hat?
Ja. Der Unterschied ist, dass mir viel, viel mehr rechtsextremes Zeug in die Timeline gespult wird.
Ich kriege in letzter Zeit von so verifizierten Accounts so ganz viel so unfassbar antisemitisches Zeug.
Ja.
So wirklich, also full-on Holocaust-Verleugnung. Verleugnung, nicht mal Verharmlosung.
Ja, du kriegst, also das ist sozusagen bei X mittlerweile, also es ist so plakativ und offenkundig, dass man auch, finde ich, nicht drauf einsteigen muss, dass der Algorithmus dir sozusagen absichtlich komplett konträre Ansichten oder provokative Haltungen deinem Weltbild gegenüber, was man sozusagen wahrnimmt von dem, was du so likest, in die Timeline spült.
Das finde ich ja an sich nicht mal problematisch.
Du sollst ja getriggert werden zu agieren.
Ja, so. Aber ich finde ja an sich, Menschen mit Gegenhaltungen auch sehr bewusst zu konfrontieren, finde ich ja gut. Das finde ich ja prinzipiell keine schlechte Idee.
Ja, ich glaube, es geht halt um Geld verdienen. Also es erzeugt ja Traffic. Ich glaube, der Faktor ist ja 100. Menschen agieren mit dem Faktor 100 bei negativen Emotionen. Also das, was zu lesen, was dich glücklich macht, da machst du vielleicht noch ein Herzchen, das war's. Aber
überleg mal, wenn man so einen Job wie wir macht, da weiß man ja so, man kriegt ja hin und wieder mal so Zahlen, wie viele Leute das so in etwa hören.
Ja.
So, und jetzt vergleich das mal damit, wie viele positive Hörerzuschriften du bekommst im Vergleich zu den negativen.
Klar.
Weil wer gut gelaunt ist, warum soll der sich hinsetzen und dir einen Brief schreiben?
Ja, klar. Also, das ist halt einfach so. Das ist immer so. Die Stärke von emotionalen Impulsen ist das, womit Social Media im Prinzip Geld verdient. So. Ich bin mir halt nur nicht im Klaren, also ich weiß nicht, ob Leuten das so klar ist. Also ich glaube, großen Teilen der Leute ist das System ja gar nicht klar. Es gibt so eine ganze Generation, weil ich sag mal 50-Plus-Jährigen stelle ich das oft fest, die sind, was das angeht, die sind halt angelernt auf ein lineares Mediensystem mit so einem klaren Agenda-Setting, wie man es gelernt hat. Ne? So, die Tagesschau wird das schon einordnen. Ich muss mich nicht mit dem Tag beschäftigen, weil da saß irgendwie ein schlauer, guter Journalist, der hat schon mal die 5 wichtigsten Themen vorsortiert. Ja. So. Das hat auch Nachteile, hat aber den Vorteil, dass zumindest mal ein Profi darüber geguckt hat. Heute ist es halt so, dass
muss man auch sagen, auch diese Profis haben sich ja geändert.
Ja, genau.
Heute wird ja mit dieser Verantwortung, die ein Journalist hat, ganz, ganz stiefmütterlich umgegangen. Und das wird ganz oft
Die Tagesschau hat Clickbait-Überschriften.
Ja.
Obwohl sie das nicht nötig hätte und so weiter. Aber sie wissen, dass sie sozusagen diese Schlagzeile für den Algorithmus brauchen, nicht für ihre Leser.
Also du kannst ja mittlerweile teilweise nicht mehr mit Spiegel Online und Bild Online Schlagzeilen auseinanderhalten.
Ja.
Also das ist wirklich krass.
Die Frage ist halt, also wir glauben, also ich das ist ja nicht von Gott gegeben und vom Himmel gefallen, sondern das könnte man ja schon, also entweder klar über das System selber steuern, dieses wie die Algorithmen funktionieren und was sie pushen und was die Leute erreicht. Oder aber muss da regulatorisch nochmal eingreifen, finde ich. So. Mhm. Also das finde ich relativ faszinierend, dass wir in diesen ganzen Battles und diesen Kämpfen, die online stattfinden, zwischen links und rechts und so weiter, dass sozusagen der Sandkasten, in dem man sich befindet, also das Schlachtfeld, auf dem wir tanzen, dass das völlig als Selbstverständlichkeit angesehen wird und man nicht sagt, wir können auch auf die Wiese gehen.
Ja, es ist so, es fehlt hin und wieder so ein Mut zur Selbsthinterfragung. Nicht nur das System, sondern auch vor allem eine Selbsthinterfragung, weil ich glaube, ich habe auch eine Theorie, woran das liegt. Bitte? Das hängt mit einer extremen Unsicherheit zusammen.
Ja.
So, und wir bewegen uns in einer Welt, in der das Private sehr politisiert ist und in der sich diverse Leute, die in sozialen Netzwerken enorme Reichweiten erreichen, kaprizieren über ihren Lifestyle und über ihre eigene Haltung. Mhm. Und wenn man sich dann da in so eine Art Gefolgschaft begibt, dann ist eben das, wovon man Fan ist, die Haltung der Person. Und dann gerät man eben manchmal in diese Strömung, dass man so ein Anpassungsbedürfnis hat, glaube ich. Ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, dass dann sowas wie Filterblasen entstehen und auch so eine prinzipielle Abwehrhaltung anderen Impulsen gegenüber.
Ich glaube, dass das so der Funktionsweise von diesen Algorithmen geschuldet ist, weil das halt binär ist. Also es ist schwarz-weiß. Du musst dafür oder dagegen sein.
Ja.
Aber es gibt dann wahnsinnig viele Sachen, da kann man nicht dafür oder dagegen sein und da gibt es wahnsinnig viele Schattierungen dazwischen. Aber Social Media spitzt zu und das kommt aus dem amerikanischen System und das siehst du auch bei allen politischen Sachen, da merkt man das sofort, dass das amerikanische Systeme sind, weil das im Prinzip nur zwei Pole gibt. In Deutschland ist das dann grün oder blau. Dabei ist unser Parteiensystem ja nicht einfach nur grün oder blau, sondern bewegt sich ja wahnsinnig viel dazwischen. Aber in den Staaten ist das so. Du hast Demokraten oder Republikaner. So, und dementsprechend musst du choose your opponent. Ja?
Ich meine, also selbst in den USA hätten die Leute ja theoretisch noch die Wahl zur Drittpartei.
Ja, auch da wäre das theoretisch möglich. Ja. Aber das, also so wie ihr online oder digitales Weltbild gebastelt wird durch diese Social Media Geschichte, gibt es da keine Schattierung. So.
Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber so, wie war das für dich? Du machst den Podcast ja mit Luke und auch das war ja dann irgendwann so ein Punkt, wo das so dieses enorme Zerreißen gab in den sozialen Netzwerken. Und dann hast du das ja praktisch so ein bisschen direkter mitbekommen als viele andere, dadurch, dass ihr ja damals schon zusammengearbeitet habt.
Der Podcast hatte ja eine Pause von 2017 bis 2023.
Ja.
Wir haben sozusagen 6 Jahre keinen Podcast gemacht.
Ja.
Also in diesem ganzen Skandal war dieser Podcast nicht involviert. Ja. Ich auch nicht.
Ja. Aber du wirst das ja irgendwie mitbekommen.
Ich glaube, ich habe es mitbekommen. Ja, genau. Ich war aber lange auch nicht dicht dran. Ich habe auch, das Thema gab es ja 2017 schon mal. Da habe ich mit ihm ja noch sehr viel zu tun gehabt damals. Wir haben viel darum dann auch geredet und so. Und ich habe dann irgendwann, da haben wir irgendeine Jubiläumsfolge nochmal für den Radiosender gemacht, für 1 Live. Das war, glaube ich, 2019 oder so. Und als das gepostet wurde, da gab es dann diesen ganzen Konsequenzenquark und so weiter darunter. Mhm. Wo ich dachte, wow, was ist denn da los? Dann habe ich erst verstanden, dass das Thema offensichtlich nicht aus der Welt geschafft wurde und also juristisch schon länger durch war, aber medial eben nicht. So. Und das war ja die Falle, fand ich, in der er saß. Also man kann da jetzt viel denken und sagen, aber rein, wenn man sich das so anguckt, medial, ist das Hauptproblem an diesem Fall, finde ich, dass das wahnsinnig lange komplett als Boulevard galt, wobei das aber eigentlich also sehr ein ernsthafter Vorwurf und eine ernsthafte Straftat, die da vorgeworfen wurde. Das heißt, es hätte viel, viel früher richtigen Journalismus gebraucht, der da drauf guckt. Ja. Und den haben wir ganz lange nicht erlebt, weil er halt als Boulevardfigur wahrgenommen wurde.
Das ist ja immer der Mechanismus in diesen Geschichten. Ne? Wir haben den Fall Rammstein erwähnt.
Ja, aber, auch da, sagen, aber bei Till hat es anders funktioniert. Also bei Rammstein.
Nee, bei Till hat es ganz genauso funktioniert.
Aber da gibt es einen Unterschied, dass das läuft bis zu dem Moment, wo das juristisch wird, ernsthaft wird. Ja. Bei Luke ist es ja genau andersrum. Bei Luke war das zu dem Zeitpunkt, als Leute Konsequenzen gefordert haben.
Stimmt, da war das
schon. War das juristisch schon 2 Jahre durch. Von einer Staatsanwaltin, einer Generalstaatsanwaltschaft, die das geprüft hat.
Ja.
Eine Generalstaat, also jeder, im Ende was, wann kommt denn eine Generalstaatsanwaltschaft und prüft? Ja. Das passiert bei dir und mir nicht.
Ja.
So, sondern nur, wenn man sagt, das ist vom öffentlichen Interesse und wir müssen sicher gehen, dass die Entscheidung der Staatsanwältin richtig war.
Ja, klar.
Da kommt die Generalstaatsanwältin und prüft das. Und auch die sagt, es gibt nichts, da ist nichts. So. Ja. Und jetzt kommen dann immer Leute, ich hatte diese Diskussion, ja, aber du weißt doch nicht, ob er nicht doch und bla und rein statistisch. Und ich sage, aber wir verurteilen Menschen nicht auf Basis von Statistik, sondern es ist sozusagen dein persönliches Recht, dass du individuell juristisch beurteilt wirst.
Ja, und vor allem, wir haben ja nichts anderes. Das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben. Wenn wir uns nicht darauf verlassen, dass die Staatsanwaltschaft schon wissen wird, was sie tut, und die hat heller mehr Optionen als irgendwelche Twitter.
Ja. Und für mich war das, also ich, wie gesagt, ich hatte mich da lange nicht mit beschäftigt, hing da auch lange nicht drin. Es gibt diesen einen Moment, wo er mich angerufen hat und da war stationär und wurde betreut und so weiter. Und da haben wir jetzt auch im Podcast auch drüber geredet. Und dann lief parallel dieser Comedy-Preis, wo diese Nummer so eine Kommerzialisierung erlebt hat, wo mir wirklich schlecht geworden ist. Wo ich dachte, Leute, gehen wir mal davon, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, das stimmt, dann merged Trikots und Hemden zu machen und ja. irgendwie auf dem Comedypreis.
Das ist rein falsch. Symbolisch. Das ist rein
alles falsch.
Ja, das ist reine Selbstbehauptung. Da geht's nur darum, da geht's nicht darum, irgendwie was zum Thema beizutragen. Null. Das ist ja bei diesen MeToo-Debatten immer so. Also bei den aktuellen, die wir haben. Bei denen es wirklich drauf angekommen wäre, Johnny Temple, mit denen wurde wahnsinnig stiefmütterlich umgegangen.
Ja.
Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel auch Rammstein anguckst,
ja.
was da passiert ist, da ging es ja super schnell eben nicht mehr um das tatsächliche Schicksal von Frauen. Da ging es auch nicht mehr darum, okay, was sind das für Dynamiken, die da am Werk sind? So, es gab diese Doku jetzt neulich nochmal darüber, wo dann die eine Frau sagte so, das war keine Situation, in der ich Nein sagen konnte. Da muss die Frage lauten, warum? War das ein Druck, der aus dir kam, weil du auf eine Weise Angst und Respekt vor dem Star hattest? War das eine Situation, in die du gebracht wurdest? Von wo kommt der Druck? Das macht die Situation ganz unterschiedlich und nur so kann man da erfahren, wie wir uns dagegen wehren können. Weil du musst ja da rauskommen können aus diesen Situationen.
Also ich meine, jetzt reden zwei Typen drüber, ne? Das ist natürlich immer eine andere Perspektive. Trotzdem finde ich auch, dass dieses, wir haben jetzt eine symbolische Figur, wenn wir die stürzen, dann ist das Problem gelöst, das ist natürlich ein Fehler.
Und vor allem das Problem ist, wenn du versuchst, einen Präzedenzfall zu schaffen, wenn an diesem Präzedenzfall nichts dran ist, machst du es allen zukünftigen Opfern tausendmal schwieriger. Ja. Kachelmann war so ein Beispiel, über Jahre lang wurden Frauen nicht ernst genommen.
Ich habe gedacht, das nicht ernst nehmen ist sozusagen ein beidseitiges Problem, weil man natürlich, also es ist ja genauso paternalistisch zu sagen, nee, die 23-Jährige kann nicht selber entscheiden, ob sie in Backstage gehen möchte oder nicht.
Ja, klar.
Sondern natürlich kann die selber entscheiden. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich glaube, unsere 16-Jährigen sind so weit, dass sie wählen können. Und auf der anderen Seite sage ich dann, eine 23-Jährige kann nicht entscheiden, ob sie zu Rammstein Backstage geht. Da muss es einen Safe Space geben, da muss jemand das betreuen. Wo ich denke, nee, also da muss man sich irgendwann mal entscheiden, was man will. Also entweder man sagt, man will eine Form von Selbstbestimmung, da muss man halt einen Raum erschaffen, in dem das möglich ist.
Ja.
Ne? Und das ist das, was du gesagt hast, da geht es eigentlich um den gesellschaftlichen Diskurs.
Ja, weil es gibt ja, das ist ja der Punkt, es gibt ja eine legitime Form, auch so eine Sexualität zwischen Künstler und Fan zu erleben.
Die Frage ist ja, genau, und auch so zu tun, als hätte man jetzt irgendwas bei Rammstein entdeckt, was es nicht seit 50 Jahren im Rock-Business gibt.
Ja, vor ein paar Jahren saß ein Tokio-Hotel bei Inas Nacht und haben so erzählt, unser Manager, der hat uns damals immer auch junge Mädchen aufs Hotelzimmer gelegt.
Genau.
Das war eine lustige Anekdote, alle haben sich gedacht und gefreut, haha. Rock'n'Roll Lifestyle, that's how it is.
Genau. So, und dann kollidiert das aber sozusagen mit dem böse Buben-Image bei Rammstein, ne? Mit der Realität, weil man sozusagen ein Bild hat von denen und auf einmal bekommt das sozusagen eine Unterfütterung mit einem realen Vorwurf.
Ja.
So. Und das ist natürlich für Medien, für die Narrative, für die Erzählung ist das natürlich Gold.
Ja, und das verkauft sich gut.
Das meine ich ja, das verkauft sich einfach so.
Aber
bei Rammstein muss man ja sagen, wie gesagt, das funktioniert so lange, bis dann das ernst wird und dann kommt ein Anwalt und dann gibt es eine russische Prüfung und dann gibt es irgendwann eine Staatsanwaltschaft, die sagt, Leute, wir haben nichts. Dann kommen Leute, sagen Opferverbände und sagen, wir sammeln jetzt hier 800.000 Euro ein für Anwälte, die mögliche Opfer verteidigen. Es gibt Spiegeljournalisten, die sagen, ihr könnt uns anonym schreiben, wenn ihr wollt, damit wir diesen Fall neu aufbereiten können. Und es passiert nichts. Es gibt niemand. So. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft irgendwann, wir haben niemand, es gibt keinen Fall.
Ja.
Und dann ist das sozusagen selbstbestätigend darin, meine Vorwürfe werden nicht ernst. Die Vorwürfe werden nicht ernst genommen.
Oder die Frauen werden zum Schweigen
gebracht. Das ist immer. Und ich finde halt, wenn man sich natürlich immer in diesem Narrativ bewegen möchte, dann wird man immer einen Weg finden, sich in diesem Narrativ zu bewegen. Aber am Ende funktioniert das in diesem Zusammenhang halt meiner Meinung nach nicht, weil man hier eigentlich, also wenn da was ist, dann ist das jetzt die Chance zu sagen, okay, ich möchte anonym, aber ich will, dass das berichtet wird. Die Chance war da. Ich kann mir einen Anwalt nicht leisten, es wird bezahlt. Die Chance war da. Ich möchte damit berühmt werden, dann kann ich damit auch berühmt werden. Die Chance war da. Ich möchte anonym damit bleiben, ich kann damit anonym. Es gab sozusagen, es war alles da.
Ja.
Wenn es wirklich einen Fall gegeben hätte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand etwas sagen hätte können, die war so groß wie nie.
Zumal man ja auch sagen muss, ne? Also wenn wir über dieses Argument sprechen, da werden Leute zum Schweigen gebracht. Man muss ja dazu sagen, so diejenigen, die Abmahnungen kassiert haben, das waren in ich glaube nur zwei.
Das sind ja alles Hörensagen-Geschichten.
Genau. Deswegen es gab zwei Leute, die nicht Medieninstitutionen waren, die eine Abmahnung bekommen haben. Das eine war Shelby Lynn, weil sie gesagt hat, sie wurde von Rammstein selbst gespiked und nichts, das kannst du nicht beweisen. Mhm. Du kannst aber sagen, bei Rammstein.
Ja.
Hat sie auch gemacht. Die zweite, die ein Unterlassungsbegehren gekriegt hat, war Kyla Scheichs. Und die hat es unterschrieben. Und du musst ja ein Unterlassungsbegehren nicht unterschreiben. Wenn irgendein Anwalt zu dir kommt und sagt, ich möchte, dass du mit was aufhörst, sonst musst du mir Geld geben, ja, musst du dem nicht. Also kannst du sagen, leck mich doch am Arsch, ich kenne dich nicht.
Ja, ja. Aber das ist die YouTuber-Tante gewesen, ne? Diese, ja, ja. Wo man natürlich gesagt hat, ja, welchen Antrieb sollte die haben, darüber zu reden? Und dann denke ich so, das Video hat 5 Millionen Aufrufe. Also ja, die lebt von YouTube, natürlich hat die einen Antrieb, sowas zu machen.
Ja, natürlich.
So, also das ist dann auch, sag mal, scheinheilig und unehrlich der Sache gegenüber. Und dieses ganze Hörensagen, das dann dazu führen soll, dass es eine reelle Konsequenz gibt, das beißt sich halt. Das funktioniert halt nicht.
Ja, ja, und das ist halt eben einfach diese Situation, dass du halt dann ist immer so, also jeder kann es ja immer auf seine Art und Weise drehen.
Ja.
Und das führt halt einfach dazu, dass du dieses enorme Medienversagen hast, was meiner Meinung nach darin liegt, dass dann auch zum Beispiel sich die Medien selbst zu Akteuren machen und sich selbst auch zu Rettern aufspielen. Ne? Mhm. Also du hörst diesen NDR-Podcast und da sagt dann die Reporterin, ich bin da und da hingefahren, ich war da und da. Wir kriegen Post von den Anwälten, aber die Anwälte bestreiten nicht, dass es das Casting-System gegeben hat. Holla die Waldfee, leck mich fett, ist das eine tolle Geschichte. So, und diese Selbst-Robin-Hoodisierung und
wir können das abkürzen, weil das ist natürlich, da kommt man halt nicht voran. Und Punkt ist halt einfach genau, wie du es gesagt hast. Die Frage, die laut muss, ist, genau wie bei anderen Geschichten halt, wer sind denn diese Frauen? Wo kommen die denn her? Warum machen die das?
Ich finde auch gar nicht, dass das unbedingt die Frage ist. Die Frage ist, wie kommt man als Frau sicher durch so eine Situation, die ja dir jeden Tag passieren
kann? Ich glaube,
das finde ich die viel wichtigere
Frage. Ja, aber wir reden ja von Freiwilligkeiten.
Ja, ja.
Ich rede von Freiwilligkeiten. Ich rede davon, dass man freiwillig da in den Backstage geht, die sind Fans. Die kennen die Geschichten. Die wissen, was das für ein Laden ist. Die wissen, dass es im Backstage Sex geben kann. Die wissen, dass da Till Lindemann ist. Die wissen, dass da Alkohol gibt. Die kennen all diese. Und trotzdem finden sie es ja okay, dahin zu gehen. Und dann muss ich das akzeptieren, dass sie das machen. So. Ja. Also, und das moralisch zu werten, ist ja erstmal, wie du richtig sagst, irgendwie eine Überhöhung.
Das ist natürlich nochmal was anderes, als zu verklären, wenn wirklich was Unfreiwilliges passiert. Das ist ja was anderes. Aber prinzipiell, wenn wir von einem Raum sprechen, wo Freiwilligkeit herrscht.
Ja.
Und ich meine, auch ich bin so ein Typ. Ja. So, und selbst ich kannte diese Geschichten. Ne? Also auch ich wusste so, hey, das findet statt. Und ich habe so, okay, gut, wenn ich das weiß, werden das vor allem auch Frauen in diesem Fanumfeld durchaus wissen. Und ich habe dann auch Leute in meinem Freundeskreis gefragt, Frauen, habe ich so gefragt, so, ey, wie weit ist das denn wirklich Thema? Und die meinen so, ey, teilweise werden wir auf Instagram angeschrieben von irgendwelchen DJs, die in einem Club eine Party geben, die sagen auch, ey, pass auf, hier kommt Gästeliste. Wir wissen, worum es da geht. So, und dann ist es unsere Entscheidung, ja oder nein zu sagen. Das ist natürlich was anderes, wenn du dann da hinkommst unter der Prämisse so, ey, wenn ich nicht will, dann passiert auch nichts und dann wird dir trotzdem was angetan. Das ist was anderes. Aber prinzipiell, ja, es findet statt und es gibt eine legitime Form, wo das stattfindet und es gibt eine illegitime Form. Wo die Grenze liegt, das kann man gesamtgesellschaftlich ausbaldowern. Es ist aber auch, nicht nur, aber auch eine individuelle Entscheidung.
Sexualität ist generell eine individuelle Entscheidung und deswegen ist das ja auch so ein schwieriges Feld, weil das, was der eine für sich okay findet, geil findet, sagt der andere, das ist unerhört, das ist widerlich und ich finde, dieser Mensch sollte in die Kirche gehen. Das sind so Sachen, die kannst du auch nicht juristisch beurteilen, weil das ist ja dann oft, was so kommt, ja, also juristisch ist das natürlich nicht problematisch, aber moralisch. Und dann denke ich so, ja, aber was für dich moralisch schwierig ist, ja, muss halt für andere nicht moralisch.
Ja, sehr
und die Basis für juristische Entscheidung ist keine moralische Entscheidung. So. Also, und um das noch zu sagen, ist der Luke aus der ganzen Nummer, glaube ich, am Ende jetzt als Erwachsener, wenn man so blöd sagen kann, rausgegangen.
Das Gefühl habe ich aber auch, ne?
Also wir machen den Podcast ja jetzt seit wann machen wir das? Im November, glaube ich, letzten Jahres. Wir sind jetzt bei knapp 30 Folgen. Und ich erlebe den sozusagen als doch teilweise ganz anderen Menschen, als wir 2017 den Podcast gemacht haben und so. Also, und das ist auch das Spannende daran, darum machen wir das auch, weil ich den nochmal neu erlebe und wir ganz andere Themen jetzt haben und ganz anders miteinander reden können. So, deswegen haben wir gesagt, wir machen das wieder.
Was ist das Geile am Podcast machen?
Also das sagte er,
während er einen Podcast macht.
Ja. Jetzt machen wir Meta-Podcasting.
Schon die Intensität von Gesprächen, die man in, sagen wir mal, in Fernsehshows schlecht einfangen kann,
die sich schlecht auch auf Radioshows übertragen lässt. So.
Ja, weil du halt immer da diese Musikbreaks hast,
die auch so wie man Radio oft konsumiert, ist es halt auch schwierig. Das hier zum Beispiel, ne, das machst du dir an, Weil du vielleicht machst du irgendwas anderes in deiner Wohnung, aber du hast es im Ohr, also du hast uns im Ohr und irgendwann bist du so in dem Gespräch drin, dass du aufhörst, das in der Wohnung zu machen, sonst setzt dich in den Sessel und hörst das zu Ende, weil du wissen willst, wie dieses Gespräch weitergeht. So. Ja. Und das ist dann schon die Magic von Podcasts.
Ja, natürlich. Und du hast ja natürlich dadurch, dass du das komplett frei machst und du dich nicht irgendwie dran halten musst, scheiße, um 14 Uhr geht Bettina Russ los.
Ja.
So, du kannst halt, das Ganze hier kann ein Ausmaß annehmen, wie es möchte. Es kann
Naja.
Also ja, irgendwann, wie spät haben wir es? Egal.
Nee, alles gut.
Ja, aber das ist auf jeden Fall schon das Schöne daran. Was ist so geil an Lanz und Precht?
Also wir fassen das ja jede Woche zusammen. Ja. Ich mache ja so einen Podcast, der heißt Richard, wo erreiche ich dich?
Das muss auch so eine Schnapsidee gewesen sein,
absolut. Oder? Also, Andreas Lopes, Grüße. Gin Tonic Überdosis hat dazu geführt, dass wir bei dieser Idee gelandet sind, weil wir festgestellt haben, also alle wollen irgendwie darüber reden, was Lanz und Precht besprechen. Es gibt auch relativ viele, die sind entweder von Markus oder von Richard genervt und die wollen den Podcast nicht hören. Aber sie wollen mitreden. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch ein Angebot dafür. Und mittlerweile gehören das irgendwie 30.000 Menschen jede Woche und wir haben einen goldenen Blogger dafür bekommen. als kreative Idee. Und das macht uns weiterhin großen Spaß. Also man hört mir das sowieso an und dann ist es eigentlich schön, wenn ich dann noch ein Format habe, wo ich das kommentieren kann. Und mittlerweile gibt es relativ viele Menschen, die hören erst die Zusammenfassung, die wir machen, um dann zu beurteilen, ob sie die ganze Folge hören müssen.
Ah, geil.
Das ist eigentlich ganz geil.
Ja, ja. Aber ich finde das auch so schön, weil ich finde das ja auch teilweise super spannend, wie die sich unterhalten, aber das sind ja beides so eitle Gockel.
Das sei denen auch geschenkt.
Also das sei denen geschenkt, total.
Aber das hebt es ja gerade eben auch auf die satirische Ebene.
Ja.
Dass so zwei schlaue Leute halt auch immer noch, sagen wir mal, an irgendeiner Stelle einen blinden Fleck haben und aus ihrer eigenen.
Das, wenn Leute selber so gut wissen, dass sie intelligent sind.
Ja.
Kennst du auch Stern und Blume, den Podcast?
Den habe ich einmal gehört.
Das liebe ich genauso, weil das sind halt so zwei unfassbar kluge Männer, die sich auch gegenseitig die ganze Zeit immer so ein bisschen anpiesacken und du merkst halt einfach, die feiern sich und die feiern aber auch einander.
Ja, ich habe das, wie gesagt, ich habe das einmal gehört und fand es richtig faszinierend, dass so zwei für mich erstmal Intellektuelle im Zusammenspiel untereinander so ein Kindergartenlevel haben.
Ja, das ist geil.
Das ist schon sehr lustig, ja. Und bei Precht stelle ich halt immer wieder fest, dass der halt wahnsinnig schlaue Sachen sagt, solange es um in irgendeiner Form gesellschaftliche Entwicklung geht, soziale Missstände und so weiter, ist er einfach richtig on point.
Ja.
Und weil er da so gut drin ist, denkt er halt oft, er könnte jetzt auch noch den Ukraine-Krieg einschätzen.
Ja.
Oder wie die deutsche Nationalmannschaft spielen soll.
Oder so. wieso die Orthodoxen in Israel.
Genau, solche Sachen. Und das ist so diese Form von Selbstüberschätzung, die da drin liegt, die es für mich wahnsinnig unterhaltsam
das
macht.
Das hat auch wieder so was Loriot-eskes, ne? Wenn Leute mit stolz geschwellter Brust förmlich und mit einem Selbstbewusstsein, was förmlich platzt, etwas Falsches.
Ja, genau. Und das passiert ihm dann doch relativ oft in so einem Podcast, wenn sozusagen ein bisschen sein Fachgebiet verliert. Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass man immer dass man das bei denen immer filtern muss, weil die halt ganz oft wirklich richtig gute und schlaue Sachen sagen und machen. Und das in dem Sinne dann doch irgendwie auch ein spannender, guter Podcast ist, muss ich sagen.
Ja, das ist ja so das Ding mit diesen Public Intellectuals, ne?
Ja.
Also da sind wir mittlerweile relativ unnachgiebig geworden.
Ja.
So früher, wenn Helmut Schmidt im Fernsehen rauchend was erzählte, dann hörten alle zu und sagten, jawohl.
Ja.
So, und wenn man sich das jetzt so anhört, dann muss man sich teilweise denken, so, okay, vieles hatte der gewusst, aber bei manchen Sachen hat er sich auch ein bisschen verhauen.
Ja, genau, der ist ein frühes Beispiel davon, finde ich auch.
Ja.
Den hat man auch sozusagen erhaben in allen Bereichen gehalten und stellt aber relativ fest, wenn man den auf einem Bereich hört, den man selber irgendwie ganz gut weiß oder kennt, stellt man fest, da wusste er nicht so gut
Bescheid. Das ist genau wie im Kabarett immer gesagt wird, so die Zeiten, so wir brauchen mehr so Leute wie Dieter Hildebrand und Volker Pispers.
Ja.
Und dann hörst du dir teilweise so die alten Volker Pispers Sachen an und denkst dir auch so, mein lieber Schwan.
Der hat es ja irgendwann nicht mehr ausgehalten, so viel Geld zu verdienen, habe ich mir mal sagen lassen.
Mir hat mal jemand erzählt, dass der den im Savoy getroffen hat, in Köln. Und das war, ich weiß nicht, ob mir das sogar Serda erzählt hat oder irgendwie, Serda hat, glaube ich, oder Florian Schröder hat, Volker Pispers im Savoy gesehen. Und dann kam Volker Pispers auf ihn zu und war so, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich bin hier eingeladen worden.
Also was das angeht, hat er, glaube ich, ein richtiges Thema gehabt, weil ich da sehe auch so ein, zwei Veranstalter und so alte Hasen getroffen habe, die mir alle erklärt haben, Volker Pissmann ist aufgefallen, dass er nicht ausgehalten hat, dass er mit einem Porsche zur Auftritt fahren muss, so ungefähr. Und dass da
also jetzt, muss man ja auch sagen, es zwingt ihn ja auch niemand.
Und dass da 5000 Leute auftreten und er das alles erzählen kann und sich trotzdem nichts verändert. Ah. Das traue ich dem tatsächlich zu, dass das irgendwie Teil von dem war, warum er nicht mehr wollte. Mhm. So.
Ja, das kann gut sein. Aber ich finde das immer so, ich finde das so lustig, dass du halt dann diese teilweise auch unhinterfragten Giganten hast.
Ja.
Und dann aber, also du hast entweder die unhinterfragten Giganten oder du hast dieses Bedürfnis, die Giganten zu stürzen.
Ja.
Michael Bulli Herbig, Schudis Manitou, was für eine sexistische, rassistische Scheiße.
Ja, natürlich.
Und dann sagst du, naja, 2002, andere Zeit und war ja eigentlich auch nicht böse gemeint, sondern eher so
Kontext.
Kontext, ja, ne? Scheißegal. Aber naja, es ist irgendwie eine merkwürdige, aber auch eine geile Zeit für Comedy, oder?
Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Also was das angeht, muss ich sagen, ich habe auch nicht den Eindruck, dass das Problem ist, dass man irgendwas nicht sagen kann, sondern das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man alles gesagt wird. Also dass irgendwie alles gesagt wird.
Ich glaube auch, das Problem ist nicht, dass man nicht sagen kann. Ich glaube, dadurch, dass alles gesagt wird, verlieren die Leute das Gefühl dafür, wann es ernst gemeint ist und wann nicht.
Ja, und vor allen Dingen, dass alles gesagt wird, verhindert, dass Leute miteinander reden können.
Ja.
So, das ist das Problem. Also der Diskurs ist kaputt und das ist so, nachdem ich das erkannt habe, wie gesagt, das mache ich jetzt so ein bisschen zu meiner Mission daran zu schrauben, dass es
viel besser wird. Ja, also wenn du jetzt heute auf die Bühne gehst und halt alle möglichen Leute provozierst, dann klingst du halt nicht mehr wie eine Figur, die außerhalb dieser Welt ist, sondern du klingst halt wie jemand, der AfD-Wähler ist. Und das ist aber jemand, der das ernst meint.
Ja, ist ja noch leichter. Also wenn man die jetzige Generation im Prinzip in irgendeiner Form provozieren will, als Jugendlicher zieht man sich einen Anzug an und geht in die Kirche. Mhm. So. Ja. Das ist die Provokation, aber die wilden Haare und so weiter, das hat der Mutti und Papi auch gemacht oder gekifft und so. Also
das ist bei mir richtig schlimm. Ich konnte in der Jugend nicht gegen meine Eltern rebellieren, weil ich den gleichen Musikgeschmack wie sie hatte.
So, das ist natürlich
ein Problem. Das war scheiße. Wenn ich da irgendwie dann ankam und so, ich höre jetzt Punk und ich höre euch.
Dann sagen wir, haben wir auch.
Ja. Meine Mutter war auf dem einzigen Depeche Mode-Konzert in der DDR.
You see? Und das ist ja auch ein bisschen in diesem Spannungsverhältnis von den Generationen befinden wir uns ja tatsächlich ein bisschen so.
Die Punks werden alt.
Genau.
Und der neue Alternativ-Lifestyle ist praktisch jetzt der rechte, ne? Und dann stehen irgendwelche Rich Kids auf Sylt.
Wobei ich glaube halt nicht, dass das. Ich glaube, dass es nicht so eine ideologische Festschreibung gibt.
Das ist so, damit provozierst du maximal.
Genau, die Provokation ist es. Also man hält sich für rebellisch, wenn man irgendwie rechtsextreme Texte auf Gigi D'Agostino singt, weil man weiß, es gibt Aufregung.
Und dann mit Gigi D'Agostino aus.
Genau, da muss Gigi D'Agostino noch politische Statements machen. Da hätte er wahrscheinlich auch nicht von geträumt. Ja. So. Und das Ding geht dann irgendwie 4 Wochen lang auf die Eins auch noch.
Wie das wohl war, als der morgens aufgewacht ist.
Genau, die Deutschen
hören mein Lied wieder. Und dann auf sein Handy geguckt hat und
genau.
Die Deutschen.
Warum hören die denn mein Lied wieder? Was ist denn da los? Und dann hat er den Text
bekommen. Warum sind die Streaming-Zahlen auf einmal so gut? Genau. Und dann so, oh, scheiße.
Dann hat er den Text bekommen. Gott. Ey, die singen dir komische Sachen. Oh, geil. Da musst du dann ein politisches Statement machen.
Ja. Das ist auch schlimm, so dieser Bekenntnisdruck. Ne? Ich sehe in letzter Zeit, wenn ich irgendwie so ein Kabarettprogramm bin, da habe ich ganz oft das Gefühl, die Leute haben genau diese Sorge, dass das passiert, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können zwischen Ernsthaftigkeit und Humor und dass sie dann immer so sklavisch so sagen müssen, so, ja, aber ich finde ja eigentlich die AfD doof und so. Wo ich mir denke, so, ich sitze doch hier, ich halte dich doch für klug genug. So, du musst mir das doch nicht sagen, ich glaube dir.
Ja.
Ist man seinem Publikum Rechenschaft schuldig?
Nö. Warum? Welche Form von Rechenschaft sollte man ablegen?
Na, sowas zum Beispiel. Also ein Bekenntnis, ein vorauseilendes Bekenntnis.
Das würde implizieren, dass die Leute nicht wissen, wofür ich stehe, wenn sie kommen. Also dann müsste man das ja alles wieder in einen Rahmen gießen, der das verständlich macht. Aber ich gehe davon aus.
Also wenn du auf die Bühne gehst, dann ist deine Attitüde, sie kennen mich.
Ja. Ja, klar. Das gute Merkelsche, ne? Frau Merkel hat damit jahrelang Politik gemacht.
Sie hat nicht viele Bonbons geschaffen.
Genau, also die Haltung, sie kennen mich, ist, glaube ich, die richtige. Also ich gehe davon aus, wenn man sich ein Ticket für Ingmar Stadelmann kauft, dann weiß man ungefähr, auf was man sich eingelassen hat. Ja. Und man weiß schon, wo der ungefähr so steht und dass das kein Feindbeschuss ist. So. Und auch, dass der kein Misanthrop ist und so weiter. Also, dass all diese Sachen bekannt sind oder zumindest, dass man die wissen kann oder erkennen kann bei dem, was ich auf Bühnen tue, um zu verstehen, dass wir deswegen auch darüber lachen können.
Was ist die seltsamste Notiz auf deinem Handy, um den Bogen zuvor hinzuschlagen?
Die seltsamste Notiz, da müsst ihr jetzt nachgucken, da müsstest du das Handy mir von dir geben, dann könnte ich nachgucken.
Ich mach das vielleicht, ich weiß nur, ich würde sagen, ich kenne meine auswendig. Das war am 13. August 2023 um 16.39 Uhr. Ich weiß nicht, was um diese Uhrzeit in meinem Kopf vorging, aber auf meinem Handy ist zu diesem Datum eine Notiz und die besteht aus drei Worten. Und diese drei Worte lauten Lendenschurz aus Bacon.
Sehr schön.
Bevor ich jetzt dein Handy hole, damit du deine Schönste raussuchen kannst, stelle ich dir schon mal die Frage, der Podcast heißt Die Gute Gesellschaft, wie werden wir eine gute Gesellschaft?
In Gesellschaft.
Kannst du ein bisschen länger antworten? Ich muss jetzt rein, ich muss ein paar Meter gehen jetzt.
Ja, bitte, geh die paar Meter, ich führe das kurz aus, warum wir in Gesellschaft eine gute Gesellschaft werden. Also ich glaube gerade dieses Zersplittern, was es durch Social Media ja eigentlich nur gibt oder das Absplittern von einzelnen Gruppen oder Gruppierungen, das gilt es zu überwinden und das macht man tatsächlich in Gesellschaft. Also das Erleben von gemeinschaftlichen Dingen, deswegen ist so eine EM halt dann doch irgendwie gesellschaftlich wichtig. Wenn man mit irgendwie 10.000 unterschiedlichen Leuten dasselbe Fußballspiel guckt, hat man ein Gemeinschaftserlebnis.
Aber gut, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ist das wirklich so gemeinschaftlich fördernd, wenn wir dann hier alle sitzen und uns tierisch darüber aufregen, wenn die Türken es wagen zu hupen, während wir die U-Bahnhöfe vollkotzen?
Aber wer regt sich darüber auf? Also in Berlin doch nicht. Hier? Im Moabit?
Nein, nicht in Moabit.
Ich wollte sagen, das gehört doch den Türken. Also wer soll sich denn hier aufregen? Das habe ich in Berlin noch nie erlebt.
Touristen. Ja, Touristen, aber von denen sind ja gerade so viele da.
Ja, gut, da kannst du dir eine andere Ecke aus und dann fährst du runter nach Spandau, hast du deine Ruhe. Also, das glaube ich, nee, also tatsächlich das Überwinden von dieser Spaltung, die da angeblich da ist, die erlebt man, glaube ich, nur in Realität und nicht online. So.
Was können wir früher nannte man das Ulknudeln dazu beitragen?
Würdest du dich selber als Ulknudel bezeichnen?
Ich fühle mich manchmal so von anderen wahrgenommen. Also alles, ich fühle mich manchmal von anderen nicht ernst genommen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja fremddefiniert.
Ja.
Das ist fremddefiniert. So, warte mal, du wolltest hier...
Andererseits finde ich das auch eine schöne Selbstbezeichnung. Also ich finde es toll, ich würde gerne irgendwann mal in einen Raum kommen und sagen, guten Tag, mein Name ist Bent-Erik Scholz, ich bin eine Ulknudel. Ich finde das auch ein so schönes Wort, einfach so phonetisch. Also
das würde gut funktionieren, weil Ulknudel. Das dir sozusagen sofort einen Rahmen gibt, alles zu tun. Ne? Ja. Weil du immer dich darauf berufen kannst, du bist die Ulknudel. Das ist ja nicht so schlecht. Das ist eigentlich so dumm. Das
ist ein geiles Wort.
So Ulknudel. Ich lese jetzt die letzte Notiz vor, die ich habe.
Ja.
Die letzte Notiz, die ich reingeschrieben habe, ist, wer seine Träume nicht verfolgt, kann auch nicht enttäuscht werden. Ich finde, es ist dein Lebensmotto. Schreib das doch mal hier an die Wand.
Das mache ich. Vielen Dank, Ingmar Stadelmann.
Danke dir.
Das war Die Gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.